Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 365. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Basti.
Gute und Grüße, wie der Berliner sagt.
Ja, oder demnächst der Portugiese, das klingt ja alles irgendwie so ähnlich. Eigentlich war geplant, dass an dieser Stelle Magic Marvin auch noch mit dabei ist. Der hängt aber noch auf dem Rückweg von der Arbeit und verspätet sich ein bisschen, kommt aber noch dazu, wenn er nicht vor totaler Erschöpfung irgendwie umfällt. Apropos Erschöpfung, Basti, wie geht's dir? Gerade frisch aus Berlin zurückgekommen?
Ja, ich bin ein bisschen im Reisestress, soll ich mal so sagen. Ich bin nur ganz kurz hier extra für den Eintracht-Podcast nach Hause gegangen. Ich muss ja jetzt bald weiter mit dem Auto nach Luxemburg. Vor 2 Stunden aus Berlin gekommen und so in 2-3 Stunden geht's weiter nach Luxemburg, um von da nach Portugal zu fliegen. Ja, gibt stressfreiere Routen, aber meine Güte.
Genau.
Das tut man nicht alles, wa?
Was tut man nicht alles, um die Eintracht zu sehen? Und damit sind wir auch schon bei unseren beiden Schwerpunktthemen für diese Sendung angelangt. Wir werden heute intensiv sprechen über Union und über das Spiel gegen Vitória Guimarães. So ausführlich, wie das irgendwie geht, weil, wie Basti schon gerade eben sagte, er hat so ein bisschen Zeitdruck, Marvin hat auch so ein bisschen Zeitdruck hinten raus. Also von daher versuchen wir uns kurz zu halten. Und ich würde sagen, wir steigen mal ganz klassisch mit dem Thema Berlin an. Wie du ja gerade eben schon gesagt hast, gerade eben frisch gelandet, du warst beim Spiel vor Ort, durftest die Berliner Luft genießen, das war jetzt doppeldeutig gemeint, eindeutig. Und wie war denn so die Stimmung vor Ort? Also ich habe es nur am Fernsehen miterlebt und es war krass laut.
Ja, es war schon geil. Also man muss sagen, das war am Anfang, also meine Anreise war sehr, sehr friedlich, war eine Straßenbahn. Ich hatte erstmal so ein kleines, wie soll ich sagen, einen kleinen Hotelabfuck, aber das werde ich bei 93 ausführlicher erzählen, Serviceabfuck.
Oha.
Auf jeden Fall, nee, also wir sind dann zum Spiel gefahren, war alles easy, also die Union-Fans haben sich gefreut, du hast schon gemerkt, dass die auch Bock hatten, dass das für die quasi genau das, einer der Gründe, warum sie in die Bundesliga wollten, weil sie Bock hatten, dass dann halt auch mal ein paar Auswärtsfans reinkommen, das waren 2 gute Fanszenen, das hat sich auch im Stadion dann wieder gespiegelt, dann habe ich mich vorm Spiel so ein bisschen hier im Textil vergehen und den 93 Ultras getroffen, dann habe ich deine angesprochene Berliner Luft auch zu mir nehmen dürfen.
Ich dachte schon, es kommt müssen.
Ja, ich hatte es kurz im Kopf, aber es geht ja eigentlich, das ist jetzt so schlimm, ist es nicht. Und ja, dann sind wir Richtung Gästeblock, das war ein bisschen nervig, weil es halt, wie es immer so ist, Polizei, ist dann immer völlig aufgeregt und dann standen wir da ewig rum in so einem kleinen Weg, völlig ohne Not war das. Selbst der Ordnungsdienst hat dann teilweise auf die Polizei eingeredet und gesagt, Leute, was macht ihr denn hier für einen Scheiß so? Also du hast wirklich gemerkt, dass das übertrieben war, das ist da wieder unnötigerweise, weil eigentlich so Aggressionen dann erst entstehen, wenn du da einfach unnötigerweise rumstehst. Mhm. Im Stadion selber muss man sagen, ist halt ein altes Stadion. Das kann geil sein, ist halt natürlich ein bisschen blöd, wenn es tatsächlich nur einen Zugang zu so einem Block gibt. Also du hast dann, wenn du dann unten stehst, ich stand die ersten 10 Minuten, glaube ich, unten, da musste ich kurz auf Toilette und dann kam ich nicht mehr runter wieder, weil ich keinen Bock hatte, mich da irgendwo durchzuquetschen. Dann stand ich immer weit oben. In der ersten Halbzeit hat man dann ja auch nicht viel
verpasst.
Kann man sagen. Ja, nicht verpasst, wollte ich nicht sagen, ich habe es ja schon gesehen, aber es war jetzt nicht so, dass viel Erwähnenswertes passiert ist. Es war ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel. Es war auch ein überschaubares Niveau, muss man sagen. Ich glaube, du hast in Stock geschrieben, oder?
Ich hatte es in Stock geschrieben, wie habe ich es so schön genannt, offener Schlagauftausch auf Zweitliganiveau.
Genau.
Was für mich jetzt nicht schlecht ist, also ich fand es ein sehr ansehnliches Spiel. Also es ging halt schon sehr offen hin und her, da war viel Tempo drin und da, du hattest halt immer schon das Gefühl, da kann halt jederzeit irgendwas passieren, aber das war halt auch so okay, 2 Pässe nach vorne und dann wusstest du, okay, jetzt hat der Gegner gleich wieder den Ball und dann geht's wieder in die andere Richtung. Also von daher, ich glaube, das war dann auch so ein Stück weit einfach das, was das Spiel dann ausgemacht hat. Was diesen Podcast hier auch immer ausmacht, ist, wenn Marvin mit dabei ist, der ist nämlich jetzt in der Leitung.
Oh, das ist aber sehr lieb. Hi, hallo.
Es war eine perfekte Überleitung. Wir haben gerade angefangen, über dieses offene Zweitligaspiel gegen Berlin am Freitag zu sprechen.
Offenes hatte... Zweitligaspiel?
Ja, auf Zweitliganiveau.
Was in der ersten Halbzeit.
In der ersten Halbzeit, was so Fehlpassverhalten und so.
Ja, ja. Erste Halbzeit war nicht so geil, muss man sagen. Also da habe ich jetzt keine Mannschaft gesehen, die hervorgestochen ist im positiven Sinne. Da habe ich dann auch so zwischenzeitlich echt gedacht, okay, naja, ob das hier überhaupt Tore gibt heute.
Schleicht sich so ein bisschen bei der Eintracht ein, dass die tatsächlich so am Anfang erstmal wach werden müssen irgendwie.
Ja. Wobei also Hütte hatte es. Marvin hatte gerade eben gesagt, eine Mannschaft gesehen. Man muss schon auch sagen, dass Hütter so ein Stück weit auf uns gehört hat. Wir haben ja letzte Woche gefordert, wir hätten gerne eine etwas offensivere Aufstellung. und wir hätten gerne Silva und Dost in der Sturmspitze und Durm könnte mal auf rechts und das hat ja auch alles irgendwie funktioniert. Also ja, offensiv waren wir da halt schon unterwegs. Wir haben es halt nur irgendwie nicht geschafft, mal wirklich über dieses Mittelfeld drüber hinwegzukommen.
Das stimmt. Ja, ich weiß nicht, Hütter hat es ja vorm Spiel gesagt. Er hat ja gesagt, ey, wir müssen jetzt diesmal, anders als in den Spielen davor, direkt da sein und es hat trotzdem wieder nicht funktioniert. Also es war jetzt ja nicht so schlimm, wir haben die zurückgelegen, war gut. Also du hast schon so ein bisschen Beruhigung hattest du, dass du gesehen hast, okay, die Eintracht nimmt das hier auf jeden Fall an. Das hast du schon gesehen, fand ich. Diese Atmosphäre, die werden nicht überrumpelt, die lassen sich nicht irgendwie verrückt machen. Aber so ein bisschen schläfrig war das noch, fand ich.
Ja, ist ein guter Punkt. Aber wie gesagt, also das ist, man kann es also von der einen Seite wie auch von der anderen betrachten. Ich meine, so wirklich viele krasse Torchancen hat natürlich Union gerade in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gehabt. Fand ich zumindest. Vielleicht habe ich es falsch gesehen, aber ich glaube, das war relativ ungefährlich. Aber ja, die Eintracht hat sich auch erstmal nicht überrumpeln lassen, hat selber auch nicht so wirklich viel getan in der ersten Halbzeit. Man war so ein bisschen so ein Abtasten. Man hat den Gegner aber immerhin ernst genommen. Man ist nicht ins offene Messer gelaufen, genau, weil das hätte ja auch passieren können. Ich erinnere gegen Augsburg, da habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, okay, du hast mit einem total offenen Visier gespielt, auch viele Chancen erarbeitet, aber dann halt auch defensiv noch schlimmer gearbeitet. Insofern war das jetzt schon ein Vorteil. Zum Glück ist die zweite Halbzeit, also keine Ahnung, was Hütter in der zweiten Halbzeit gemacht hat, beziehungsweise in der Halbzeitpause, aber da hat er die, wie soll ich sagen, korrekt angesprochen.
Ja, also zweite Halbzeit komplett verändert, direkt von Anfang an Eintracht das Spiel in die Hand genommen und Druck ausgeübt, was ja dann auch letztendlich kurz nach dem Anpfiff zu diesem 1-0 für die Eintracht geführt hat. Kostic haut das Ding da einfach mal mit voller Wucht aufs Tor und Dost steht halt goldrichtig und geht die zwei Schritte raus und eiskalt schiebt er das Ding da über die Linie. Also da hat sich dann halt die Qualität eines klassischen Mittelstürmers mit Torriecher dann halt einfach auch gezeigt.
Ja, aber deswegen wollte ich den drin haben. Also es war ja tatsächlich so, dass jeder gesagt hat, Paciencia ist on fire und so bla bla bla. Aber ich meine, wenn du so ein Spiel erwartest, was ja dann in der ersten Halbzeit auch war, viel Stückwerk, dann ist nämlich genau das Wichtige. Du gehst dann da plötzlich einfach mal in Führung. Das war ja jetzt kein rausgespieltes Tor. Aber du führst halt. Und ich fand, dass du es der Mannschaft dann angemerkt hast, zu sehen, okay, dieser berühmte Dosenöffner, dass du das Gefühl hast, okay,
Dosenöffner. Bisschen,
haben wir schon einen Sendungstitel. Sehr gut, geht alles sehr, sehr schnell. Sehr gut. auf jeden Fall hattest du dann das Gefühl, die Fans und Mannschaft sind so ein bisschen beruhigt. Also klar, die Atmosphäre ist nicht schlechter geworden. Also man muss auch ein Kompliment an die Union-Fans machen. Das ist schon eine geile Atmosphäre da. Die Eintracht-Fans haben auch ihren Teil dazu beigetragen. Also es war stimmungsmäßig genau das, was man erwartet hatte. Das war einfach geil. Ich finde das einfach geil. Auch wenn man natürlich dann viel Gegner-Fans hat, was man eigentlich nicht will. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Atmosphäre. Und dann hatten wir dieses Tor, was so ein bisschen diese Befürchtung, die wir hatten in der Sendung davor, das hat die für mich trotzdem so ein bisschen beruhigt, sozusagen. Okay, die Eintracht kann die trotzdem in Führung gehen und nicht umgekehrt. Weil stell dir vor, Union hätte dieses gleiche Tor geschossen, dann hätte nämlich diese Verselbstständigung stattfinden können. Das kam nicht, die Eintracht hat dann das Tor gemacht. Jeder hatte dann auch das Gefühl gehabt, ja gut, eigentlich gehört das so, weil wir auch gesagt haben, eigentlich sind wir besser. Und wenn wir den Kampf annehmen, was wir getan haben, gewinnen wir das Ding. Das hast du dann in den Minuten danach auch gesehen. Und einer von euch wird hoffentlich jetzt bestimmt diese geile Flanke von Zoo ansprechen.
Alter.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Hofmeister-Moment. So muss eine Flanke aussehen.
Ja, auch das Ding,
also das Ding war halt einfach sowas von grandios. Den Lauf, trotzdem den Kopf oben sehen, wo der Mitspieler ist und dieses Ding dann halt einfach so genial da reinbringen. Und du hast halt richtig gesehen, Silva zeigt an, dass er das Ding auf den Kopf haben will. Also das war wow. Also ja, schöner kannst du das Ding echt nicht machen. Dann gegen die Laufrichtung vom Torhüter gekopft. Damit haben sie halt beide da vorne drin, die wir unbedingt da sehen wollten, ihre Buden gemacht, was einfach auch extrem wichtig war.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat mir extrem gut gefallen. Da habe ich echt dieses besondere Gefühl gehabt, weil der ganze Spielzug einfach herausragend geil gemacht war. Und ich muss auch sagen, das passt dann halt auch einfach gut. Und du hast ein bisschen Gefühl der Genialität doch wieder zurückgewonnen. Ne? Und da, ich meine, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, naja, ist es vielleicht so, dass die Eintracht so ein bisschen das geniale Moment verliert und halt jetzt eher vielleicht zu einer anderen Spieltag zurückkehrt, weil sie vielleicht nicht dieses Spielermaterial hat, was wir uns in den letzten Jahren gewünscht haben und was wir auch über weite Strecken gesehen haben. Aber ich meine, gut, diese Flanke von So richtig gut und Silva steht am richtigen, am richtigen Pfosten, beziehungsweise steht direkt vor der vor dem Tor und macht das wunderbar rein. Das war für mich ein grandioser Moment. Und da war ich dann auch eigentlich so, wo ich gesagt habe, okay, geil. Sie ist doch ganz schön abgeklärt, diese Eintracht.
Hm. Und ja. Was man auch dazu sagen muss, Silva ja nicht nur in dem Fall als Verwerter der Flanke, sondern auch vorher das ein oder andere Mal schon als Flankengeber für Dost unterwegs gewesen. Wo wir auch immer so ein bisschen gesagt haben, okay, wie ist das jetzt mit irgendwie eine Alternative für einen Rebic, der dann auch mal auf die Außen geht? Das hat Silva durchaus gezeigt, dass er das auch kann. Am Ende ist zwar aus den Dingern dann nichts geworden, weil Dost den Ball zweimal da knapp verfehlt hat, aber der kann auch durchaus Vorbereiter von so Dingern sein.
Ja, ich finde, die Mischung ist gut. Ich finde, mir gefällt das. Deswegen habe ich auch, obwohl Paciencia echt gut ist, ich finde diese Mischung bei den beiden echt gut. Der eine ist so ein klassischer Oldschool 90er-Jahre-Vollstrecker, der dann einfach da rumsteht und du wirklich einfach sehen, der sagt dann einfach, hier klopft mir das Ding auf den Kopf, ich mache rein. Dann hast du mit Silva jemanden, so, auch so ein typischer Eintracht-Transfer auf Next Level in den letzten Jahren. Mhm. Einer, der es irgendwo nicht ganz geschafft hat, so wie Kostic, dem du dich aber annimmst und der dann das Gefühl hat, der ist jetzt in einer neuen Mannschaft und ist jetzt nicht mehr nur eine Nummer. Also, dass du denkst, okay, der ist für uns wertvoll, das Gefühl geben wir ihm, der zahlt das irgendwie zurück. Und bei ihm hatten wir ja die ganze Zeit die Hoffnung.
Mhm.
Und es hat sich auch schon angedeutet, dass es jetzt aber so schnell geht, hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Also es gab Gerüchte, dass er verletzt ist.
Ja, richtig.
Dass er jetzt erst beweisen muss. Aber ich finde, bis jetzt macht er das super. Wenn Dost auch noch mehr Fitness bekommt, dann haben wir echt drei gute Stürmer da vorne, was wirklich nicht selbstverständlich ist, nachdem wir die drei verloren haben. Dass du einigermaßen, weiß ich nicht, ja, vielleicht so eine neue Liebe entwickeln kannst, zu sagen, die sind zwar anders, aber die sind auch irgendwie geil.
Ja.
Und so haben wir auch schon gesagt, dass wir jede Woche hier predigen, dass man weg von der Kurzfristigkeit muss, weil es gab auch ganz viele, die den schon wieder draußen haben wollten, weil er wirklich eklatante Fehler gemacht hat. Gut aber zu sehen, dass der sich gar nicht davon verunsichern lässt und mittlerweile nicht nur mitschwimmt, sondern dem Spiel auch so ein bisschen seinen Stempel aufdrückt. Und meiner Meinung nach, wenn das Stempelkissen sauber ist, ist es bei ihm ein geiler Stempel.
Ja.
Weil der hat schon eine Art zu passen und eine Übersicht, die kann schon geil werden, wenn der sich dann halt an die Bundesliga gewöhnt. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, aber zumindest in Ansätzen ist es immer mehr erkennbar. Und das würde ich jetzt durchziehen mit dem. Also für mich ist der sehr, sehr wichtig mittlerweile.
Man darf halt echt nicht vergessen, er war ja jetzt dann noch verletzt, er kennt die Bundesliga noch nicht so in der Art und Weise. Ja. Der braucht natürlich jetzt auch ein bisschen, dadurch, dass er die ganzen Vorbereitungsspiele mit der Mannschaft nicht gemacht hat, muss der da dann auch erstmal reinkommen. Also von daher, ja, das Mitschleppen muss dann halt an der Stelle einfach stattfinden. Und er muss ja auch noch so ein bisschen dann seine Position in der Mannschaft dann oder auf dem Feld dann einfach auffinden. Und da zeigt sich auch einfach so ein bisschen, wenn er dann eher wirklich so in die Offensive oder mal auf die Außen gehen kann, dass ihm das eher liegt, als wenn er auf so einer Sechserposition irgendwie spielen muss. Aber das hatten wir ja auch schon gesagt.
Ja, genau. Aber trotzdem ist es ja schon beeindruckend, was die Neuverpflichtungen jetzt schon gerissen haben. Ja. Ich meine, bei So war es jetzt schon die zweite Flanke, beziehungsweise die zweite Torvorlage. Das ist auch nicht so schlecht in, glaube ich, 4 Spielen. Du hast gesehen, Bas Dost trifft, wenn er eingesetzt wird, auch regelmäßiger. Und André Silva hat auch schon 2 Tore gemacht. Das ist alles nicht so verkehrt. Also ich erinnere mich an den ein oder anderen Spieler, der nach 18 Spielen, der kam und hat 18 Spiele gemacht und hat dann immer noch 2 Tore gehabt. Also ich meine, die können alle noch aufbauen, aber das sieht jetzt schon richtig gut aus und so langsam formiert sich da vorne was mit der Alternative, dass du Paciencia hast, der auch torgefährlich ist. Das dürften dann die drei sein, an denen sich's ein bisschen erzündet. Und wenn du dann diese kreative Masse dann da hast mit Gibril Sow, der langsam reinschwimmt, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Rückendeckung vom Team bekommt, dass er halt auch mal ein Stück abfallen kann, ja, dann sehe ich da viel Positives. Positives habe ich aber auch nicht nur in der Offensive gesehen, sondern man spricht mittlerweile fast gar nicht mehr über Almami Touré, der Wahnsinn. Irgendwie dann einfach gut Fußball spielt.
Das ist wirklich, wir hatten ja zumindest die Hoffnung und haben es ab und zu mal gesagt, dass wir denken, okay, vielleicht kann er tatsächlich auf dieser Position eine Hilfe sein, weil er als komplett Außenverteidiger ein bisschen überfordert wirkte. Also es wirkt für mich sehr gut. Also der hat eine Ruhe am Ball teilweise, das beeindruckt mich. Und ähnlich wie So, also die positiven Eindrücke, die überwiegen bei mir, dass ich sage, okay, gib ihm die Zeit, dass er die negativen mit Erfahrung abstellen kann. Dann kann das eine gute Alternative werden, gerade im Hinblick auf Portugal, wenn wir jetzt überlegen, Hasebe ist auf jeden Fall erstmal verletzt, dass du sagst, tatsächlich diese Verteidigung, die wir hier schon mal in die Zukunft gemalt haben, links Indika, rechts Touré, Mitte Hinteregger, das könnte tatsächlich jetzt in Portugal zum ersten Mal so sein und ich habe keine Bauchschmerzen damit. Und du musst überlegen, Das wäre eine Abwehr ohne Abraham und Hasebe. Da hätten wir uns hier präventiv ins Krankenhaus einliefern lassen, weil wir einen Herzinfarkt gekriegt hätten.
Das genau das.
Das in der Vergangenheit passiert wäre. Jetzt denkst du, oh cool, da kann Indika mal spielen. Also wir haben es ja schon gesagt, der wichtigste Neuzugang im Sommer war die Breite. Und wenn sich jetzt noch einzelne Spitzen entwickeln, dann bin ich tatsächlich positiver gestimmt, als ich dachte, weil ich die Befürchtung hatte und eigentlich mir einreden wollte, ja, dann man darf sich nicht zu sehr aufregen, man darf nicht zu enttäuscht sein. Weil ich habe gedacht, das dauert viel, viel länger. Ich habe gedacht, ja, vielleicht haben wir jetzt echt auch eine Graubrot-Hinrunde. Kann auch immer noch passieren, weiß man nicht. Weil,
sagen, wir sind erst noch am Anfang, also nichts heraufbeschwören.
Es gibt negative Aspekte auch, die man aufgreifen kann.
Ja.
Trotzdem überwiegen für mich die positiven und an denen halte ich mich lieber fest als an den negativen eigentlich.
Ja, kommen wir trotzdem mal kurz zu negativen. Union hat dann ja auch gewechselt, hat Becker und später auch Uca gebracht und haben uns wieder so ein bisschen ins Träumeland gegangen, fand ich, und haben dann einfach auch Union zu viel Platz gelassen, was am Ende dann zu diesem 2-1 geführt hat, wobei man sagen muss, dass davor schon ein Schuss auf das Tor der Eintracht kam, wo Trapp sich richtig lang macht und gefühlt irgendwie die Finger nochmal einen Zentimeter wachsen, damit er den Ball da oben noch aus der Ecke rauskratzt. Da hatte ich dann kurzfristig so ein bisschen Schiss, dass es dann am Ende dann doch wieder irgendwie so ein 2-2 wird und man sich dann da irgendwie nicht belohnt.
Ja. Frag mich mal, ja. Ich konnte da kaum noch hinschauen, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich.
Das war einfach auch unnötig, weil du dann aus so einer einigermaßen Erleichterung, weil deine anfänglichen Befürchtungen sich nicht bewahrheitet haben, irgendwie sich so in Beruhigung redest auch. Also du, wenn du so mit deinem Nebenmann bist, sagst, boah, Gott sei Dank, bla bla, 2-0, wichtig, wichtig, wichtig. Und dann kommt dieser Uca, mit dem man sowieso keine positiven Assoziationen hat, muss ich sagen.
Ja.
Also der hat damals vor dem Relegationsspiel in Bremen, glaube ich, das Tor vorbereitet.
Ja.
Dann hat er diese zwei Buden bei uns gemacht, wo er rumtanzt und jetzt schon, habe ich gedacht, mein Gott, Alter, das ist wie so ein Virus. Aber gut, ist ja nichts passiert. Also,
ja.
Du hast schon knapp angesprochen, muss man bei dem Positiven auch noch schreiben, dass er dann auch da war.
Trapp war ein erstaunlicher, also was heißt nie erstaunlich, wir kennen alle Trapp und wissen, was er für Qualitäten hat, aber er hat die Eintracht natürlich vor Schlimmerem bewahrt, war immer zur Stelle und ganz ehrlich, die Paraden, die er da abgeliefert hat, sowieso war dieser Spieltag auch ein Spieltag der guten Paraden, habe ich das Gefühl gehabt, also die Torhüter hatten diesmal ein ganz gutes Wochenende, zumindest von den Spielen, die ich komplett gesehen habe. Und da hat mir Trapp auch enorm gut gefallen. Das war super. Und na klar, am Ende war ich auch wieder, wo ich gedacht habe, Mann, warum lassen die das denn zu? Weil sie sind natürlich, René, da hast ja vollkommen recht, ein Stück weit in den Tiefschlaf gefallen, was mich nicht, was mich nicht erfreut hat, weil es gab dann so 10 Minuten, wo die 5 Torschüsse hatten, wir keinen einzigen, wo wir die eigentlich aus irgendeinem Grund haben kommen lassen. Wahrscheinlich ist nun ein Spiel natürlich auch kraftraubend. Muss aber dann sagen, dass wir uns nach dem 2-1 nicht mehr in eine komplette Bedrängnis haben bringen lassen. Es war auch schon relativ spät. Und da habe ich dann das Gefühl gehabt, dass die Eintracht Verlaufe, so gerade ab der 90. Minute oder kurz davor auch schon, wenn sie einen Ball hatte, wussten sie einigermaßen mit anzufangen, damit sie die 3 Minuten auch noch rumbekommen.
Ja, das ist richtig. Und dann kam dieser Schlussmoment. Der Schiri hat generell über das ganze Spiel sehr wenig Karten verteilt und hat auch sehr viel laufen lassen, was ich prinzipiell erstmal eine gute Aktion fand, einfach weil man gemerkt hat, es hilft dem Spiel, aber ohne, dass es jetzt irgendwie total überhart ist. Also da war ja jetzt nicht irgendwie so, dass man Angst haben muss, dass jetzt irgendwie permanent Knochen über den Platz fliegen. Aber dann kam eben diese Situation relativ kurz vor Schluss, wo dieser hohe Ball in den Strafraum kommt und Trapp dahin geht und Hasebe abräumt. Und da verstehe ich tatsächlich nicht. Man sieht, dass der Spieler ganz offensichtlich da liegt, mitten im Strafraum, sich nicht bewegt. Erstens geht keiner so richtig hin und guckt und zweitens pfeift der Schiri auch nicht ab. Gerade während dann halt auch wieder ein Angriff von Berlin läuft, fand ich das an der Stelle so ein bisschen fragwürdig.
Ja, ich tue mich immer schwer, über Schiedsrichterleistung zu reden, wenn ich im Stadion war und in diesem Fan-Modus bin. Ja. Mich hat der teilweise schon sehr, sehr aufgeregt, aber das ist wahrscheinlich dann aber auch wirklich diese Anspannung mal Vereinsbrille,
ja.
Dingsbums, deswegen kann ich jetzt hier kein fundiertes Urteil dazu abgeben, weil tendenziell nervt dich jeder Schiedsrichter, wenn du im Stadionmodus bist. So.
Also, ja, so ist es.
Das ist leider richtig, ja.
Also insofern, ja, also für mich war die Szene jetzt nicht so relevant, dass wir darüber sprechen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war da echt dann das Ende geil, wir haben gewonnen, scheiß drauf. Das Einzige, was ich halt echt dann problematisch fand, was natürlich jetzt an seine Kreise zieht, ist die Tatsache, dass die zwei ja dann irgendwie aneinander gekracht sind in diesem, ja, wie soll ich sagen, in diesem, ja, wie soll ich sagen, Aneinanderreihung unglücklicher Umstände. Und das jetzt zur Folge hat, dass Hasebe halt für die Woche ausfällt, ne?
Ja, also er war wohl wirklich dann kurz bewusstlos. Ja, hat er auch mit vollem Schwung den Oberschenkel von Kevin Trapp da ins Gesicht bekommen. Trapp dann auch noch ungünstig irgendwie gefallen und hat sich irgendwie danach dann die Schulter gehalten. Also Hasebe wird auf jeden Fall, so wie das ja jetzt gesagt wurde, erstmal gegen in der Euroleague ausfallen, und für die Liga müssen wir dann mal gucken. Und Trapp ist ein Fragezeichen dahinter. Das wäre natürlich jetzt beides, also ist beides erstmal sehr blöd.
Ja, ich habe immer so Schiss, da tut man Eintracht doch Unrecht, aber wenn die Eintracht so vage Sachen wie Schulterblessur sagt, dann denke ich mir, oh Gott, Alter, was soll das heißen? Ich weiß es nicht. Das ist so, Hasebe scheint ja ziemlich eindeutig zu sein, Gehirnerschüttung eine Woche so.
Ja, was aber auch richtig ist erstmal.
Ja, eben, ja. Da soll man auch chillen, lieber zu spät als zu früh reinkommen, aber Schulterblessur ist so ein bisschen, ja, was soll ich damit anfangen? So wie wenn ich Marvin frage, und wie geht's dir, und sagt, ja, ich bin malat, und dann denke ich mir, wie lang denn, Alter? Das ist so.
Ja, ich glaube, das ist jetzt dann halt wirklich so die Frage, ist es jetzt erstmal nur irgendwie geprellt, oder ist es mehr, wie schmerzfrei ist er dann halt da auch im Training? Ich glaube, da ist es zum jetzigen Zeitpunkt auch noch schwierig, da eine Aussage
Ja, klar, aber dann, ja, es ist trotzdem so. Du hast immer das Gefühl bei der Eintracht, die wollen immer viel beschönigen. Die sagen dann, ja, und jetzt haben wir hier Statements, und am Ende vergliest du Statement und bist trotzdem bei Trapp auch überhaupt nicht schlauer. Das kann man ja auch einfach so sagen, man weiß es halt noch nicht. Weil es war in der Vergangenheit tatsächlich oft so, Dennis ist jetzt nicht da, aber Dennis und ich haben ja dann Faible dafür. Das hat bei Fabian angefangen, das ist bei Abraham immer so gewesen. So, ja, da kommt er da, da kommt er da, und dann wird es immer eine Woche mehr. Ich hoffe einfach, dass Trapp nichts hat, weil das wäre schon eine mittlere Katastrophe, muss ich sagen.
Ja,
wenn
aber das
Trapp
klingt
sich
ja
länger verletzen würde.
Nicht so. Aber es klingt ja
erstmal nicht.
Nee, weil ja auch gesagt wurde, setzt morgen mit dem Training aus. Das finde ich jetzt erstmal nicht so dramatisch. Ne? Die Frage ist halt, wie lange, wenn sich das nochmal verlängert, dann ist es natürlich schon blöd. Aber dann muss wahrscheinlich irgendwann mal Weide mit seinem Team Renault zurückkehren. Ja, keine Ahnung. Aber ich gehe da nicht davon aus. Ich glaube, am Donnerstag ist er wieder fit. Aber wenn, dann wird es natürlich spannend, weil dann müssen wir uns natürlich wirklich über die alternativen Gedanken machen. Und dann kommt vielleicht Renault wirklich nochmal rein. Aber ich hoffe darauf, dass die Maschine Kevin Trapp spätestens am Donnerstag wieder einsatzfähig ist.
Ja, also ich wäre da jetzt auch erstmal positiv. Der ist genauso eine Kämpfernatur wie die anderen in der Mannschaft auch. Der wird sich da jetzt erstmal durchbeißen, und solange da jetzt nicht wirklich irgendwie was gestaucht, gebrochen, sonst irgendwas ist, wird er sich da schon das nicht nehmen lassen, da am Donnerstag zwischen den Pfosten zu stehen. Ja. Von daher wäre ich da jetzt
noch ein bisschen skeptischer als ihr, aber lasst mich natürlich gerne auf euren Optimismus.
Dir wird auch gar nichts anderes übrig bleiben.
Vielleicht bleibt euch dann am Endeffekt nichts anderes übrig, als Team Renault zu gehen. Ich bin gespannt.
Ja, schauen wir mal. Jetzt sind wir ja schon beim Donnerstag. Wir spielen gegen Vitória Guimarães, falls man das so ausspricht. Auswärts. Basti hat schon gesagt, er tritt heute quasi schon die Reise an und darf da mal eben über Luxemburg dahin fahren. Das war, glaube ich, auch das Einzige, was jetzt tatsächlich noch in einem bezahlbaren Rahmen dann zu erwerben war, korrekt?
Ich habe jetzt den Twist nicht verstanden. Was hast du jetzt gemeint?
Ich habe gesagt, du reist über Luxemburg an, weil das dann auch letztendlich das Einzige war, was man jetzt noch zu einem halbwegs vernünftigen Preis irgendwie an Reisemöglichkeit bekommen konnte.
Ja, das Problem war am Anfang, dass das ja so unsicher war, wann dieses Ding ist. Es hieß erst Mittwoch, dann gab es Gerüchte, vielleicht Donnerstag und bla.
Ach stimmt, das war ja auch nochmal die Geschichte, ja.
Und dann habe ich gesagt, komm, dann bleibe ich eine ganze Woche. Und das war dann aber irgendwann sehr, sehr teuer von Frankfurt aus. Weil ich dann auch ein bisschen hin und her überlegt habe, wie mache ich dies, wie mache ich das. Ich kam mir dann jetzt aber aus Berlin. Habe mich dann für diese Variante entschieden, die ich eben schon angesprochen hatte am Anfang, dass ich hier ein paar Stunden in Frankfurt bin und jetzt gedacht, weiter nach Luxemburg. Ja, was gibt stressfreiere Anreisen, aber gut.
Genau, da war ja noch im Vorfeld diese Diskussion, an welchem Tag jetzt tatsächlich das Spiel stattfindet, weil auch in den Nachbarstädten, die relativ dicht beieinander liegen, Fußball gespielt wird und dann irgendwie so das Problem war mit Sicherheitskräften und Abstand und dies und das. Aber letztendlich ist es dann doch der Donnerstag 21 Uhr geworden ursprünglich, oder davor war mal irgendwie angedacht, ich glaube sogar Mittwoch 18 Uhr oder irgendwas, so eine ganz komische Uhrzeit.
Mittwoch 16.50 Uhr.
Oder 16.50 Uhr, also so eine ganz, ganz merkwürdige Uhrzeit war da am Anfang mal in der Diskussion, ja.
Ja, da bin ich auch froh, dass das nicht der Fall ist, ja. Ja, genau, ich glaube, wir haben beide eine relativ abenteuerliche Anreisen. Aber
ja, stimmt, ich wollte gerade sagen, Marvin, dein ist ja auch nicht viel, viel unspektakulärer.
Über welches Land fliegst du? Russland oder?
Naja, Rheinland, fast genauso schlimm tatsächlich.
Grüße nach Köln, deine Prognose zum FC. Nimm Form an, würde ich sagen.
Ja, es ist leider genau so. Ist ja nicht so, dass ich es wahrhaben wollte, aber es ist halt mein Gefühl und das drückt mich im Sinne des ersten FC Köln ja leider, aber gut, 4-0 zu Hause gegen die Hertha zu verlieren, hätte ich keinen Bock drauf. Ja, aber aus den bekannten Gründen offenbar. Aber zurück zum Jaja, ich denke auch. Also es ist wirklich so, dass ich froh bin, dass ich überhaupt dahin fahre, aber ich fahre, wie gesagt, über Köln und fliege dann nach Lissabon. Das heißt, ja, wir müssten ja eigentlich so nach Porto, deswegen fahre ich dann mit dem Auto weiter. Ich miete mir für eine Woche ein Auto, fahre dann irgendwie erst an die Küste und dann nach Porto. Und da bleibe ich dann halt ein paar Tage und dann sammle ich irgendwann am Donnerstag den Basti ein und dann fahren wir nach Guimarães oder wie das auch immer heißt und dann gucken wir uns das Spiel an und fahren wieder zurück. Und am Freitag fliege ich dann von Porto und dann aber nach Amsterdam. Siehst du, es ist ein wenig abenteuerlich, denn dann geht's direkt zum Wrestling nach Oberhausen. Insofern, man kann Dinge verbinden, wenn man will. Und das Gute ist,
Amsterdam bei Oberhausen, das ist ja quasi ums Eck.
Ja, ist ja tendenziell wirklich nicht so weit. Und das ist der Vorteil ist, dass es halt extrem viel günstiger ist als alles andere, was ich eben machen wollte. Ich hatte natürlich auch Frankfurt geguckt, aber das ist echt ein Preis. Ja, habe ich mir um den Ohren geschlagen, wie ich meine.
Das finde ich sowieso eine Frechheit. Was diese Preise dann ansteigen, sobald da irgendwie diese Fußball-Thematik da dazu kommt, um irgendwie das 6-, 7-, 8-fache, das ist auch sowas von
frei. Vor allem das Schlimme ist, wenn du dir dann die Preise anguckst, eine Woche später, 17 Euro hin, 30 zurück. Und du denkst, ja, fuck you, Alter. Also das ist echt, ja.
Da, das ist irgendwie alles
doch
sehr,
geil,
sehr
unverschämt. Dann steigt immer der Preis während des Buchungsvorgangs noch und so ein Kram, das ist echt.
Das ist so eine Scheiße, weil mich das wütend gemacht hat. Ich habe dann gebucht, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen eigentlich her, ne? Du buchst, du versuchst, dass das irgendwie klappt und dann guckst du fünf Minuten später, ja, nee, leider ist der schon weg, aber der andere hat sich um 80 Euro erhöht und du denkst, okay, aber mit diesem Preis brauche ich ja das eigentlich nicht mehr von so weit weg machen, weil dann musst du natürlich auch die Kosten dazu rechnen, wie kommst du hin, gibt es vielleicht eine günstige Bahnverbindung und so weiter, das ist richtig viel Scheiße. Also diese fluiden Preise da, das nervt.
Das ist ja vielleicht krass. Hatten wir ja auch, als wir in Tallinn waren, war es ja auch so, dass Marvin und ich uns bis nachts WhatsApps geschrieben haben und so, ja, dann nehmen wir das und dann gibt es nicht mehr und Heckmeck, Jackmeck, kein Bock, aber gut. Nee,
aber ich bin froh, dass wir es jetzt halt trotzdem hinbekommen haben, dass jeder im Endeffekt einen ganz guten Flug hat. Wir bleiben ja auch alle ein paar Tage länger, machen mal ein bisschen Urlaub, wird auch mal Zeit und dann gucken wir uns auch mal ein bisschen, anscheinend bei besserem Wetter als hier in Frankie, ein bisschen das Land an und naja, gucken wir mal, am besten, dass wir halt 3 Punkte mitnehmen, würde ich behaupten.
Das wäre wichtig. Sowohl wir als auch Guimarães haben bislang in der Gruppe noch nicht punkten können. Wir ja 3-0 gegen Arsenal, das Ding nicht gewonnen.
Gut zusammengefasst.
Ja, genau. Und Guimarães 2-0 gegen Lüttich nach Hause gehen müssen.
Verloren ist ein gutes Wort für nicht gewonnen.
Verloren ist ein gutes Wort für nicht gewonnen, aber es klingt wieder so hart. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere es mal mit nicht gewonnen.
2-0 nicht gewonnen.
2-0 nicht gewonnen, kann man so sagen. Ich habe auch mal geguckt, Guimarães steht in der Liga auch irgendwie so, Rang 6 ist auch irgendwie alles dabei, so unentschieden gewonnen, 1-2 Spiele gewonnen, also auch da jetzt irgendwie so, alles oder nichts. Ja, kenn ich, fand ich auch.
Rede in den Rasenfunk.
Im Gegensatz zu Enzo war ich da schon mal.
Guck an.
Aber Schatz so, feiert. So.
Schatz feiert, genau.
Da war alles ja. mal dabei, da ist mal ein Spiel, da hat mal ein Spiel stattgefunden. Das ist auch irgendwie ausgegangen und ja. nicht gewonnen, mal nicht verloren. Mal unentschieden.
Ja, so macht man das halt. So macht man das halt, genau.
Sag doch einfach die Wahrheit, dass keiner von uns drei überhaupt eine Ahnung hat von diesem Verein. Das muss man auch oft
nein,
zugeben können.
Nein, wirklich. Na, das würde ich, würd ich jetzt nicht sagen. Also, man merkt.
Oh, der Verein her. Oh,
wie viele Spiele hast du denn von Guimarães gesehen, Alter? Ja.
Zwei Zusammenfassungen. Also, wie viele Spiele zählt das?
Oh. Gar nicht.
Naja, gar nicht viel.
Ja. Also, sind in der Liga jetzt auch eher so. Auf Platz 4 jetzt gerade haben gerade, ich glaube, heute war das Spiel oder gestern? Ne, heute war das Spiel. 1-0 gegen Paços de Ferreira gewonnen, stehen hinter Porto. Ja, ist so. Haben auch relativ viele Spieler, die man aus Porto-Zeiten vielleicht noch kennt. Ich habe mich vorhin mal so ein bisschen durch diesen Kader geklickt, den ein oder anderen Namen da kennt man eben, aber auch eher aus der Zeit von Porto.
Ah, zum Beispiel? Zum Beispiel?
Mein Lieblingsspieler, André.
Oh ja, stimmt, okay, den kennt man
ja. Ja gut, das, ja, siehst du, jetzt wird ein Schuh draus, aber wir kennen ja diese Mannschaft nicht wirklich realistisch.
Nee, also, können wir nicht. Also ich sage ja, du kennst ein paar Spieler aus dieser Porto-Zeit, aber jetzt halt auch tatsächlich sonst wenig Spiele gesehen. Liga NOS ist jetzt auch überhaupt nicht die Liga, wo ich in irgendeiner Art und Weise mal sonst reingucke.
Ja, das nee. Denke ich. Was wir festhalten können, ist, glaube ich, dass wir, wenn die Eintracht weiterkommen will, was ich denen mal unterstelle, sollte man da gewinnen, tatsächlich. Dann sollte man tatsächlich dort gewinnen oder zumindest unentschieden holen. Ja. Ja. Also, das ist, glaube ich, trotzdem der schlechteste Gegner der Gruppe, oder? Also,
ja, auf jeden
ich
Fall.
Ich würde sie zumindest so einstufen wollen.
Ja, und die, ganz ehrlich, sie sind am wenigsten unbequem. Das ist der Christoph. Also, ich meine, natürlich sind die jetzt auch. Auch nicht leicht zu bespielen wie viele, aber trotzdem sind die der wenigen, am wenigsten unbequeme Gegner. Lüttich wird eine ganz heiße Partie, ey. Beide Dinge, auch, also ich meine, zu Hause ist es noch ein bisschen relaxter, aber in Lüttich, das wird ein enges Zerren und so, da bin ich jetzt, gehe ich jetzt schon von aus, aber ich glaube, in Portugal, die Eintracht hat genügend Qualität und das Gute ist, wir haben ein paar Spieler in unseren Reihen, die den Verein besser kennen als wir, wenn wir ihn hier gerade bewerten. Und das ist natürlich auch ein ganz gutes Ding, ne? Also wie gesagt, wir haben über Silva gesprochen, Bas Dost hat die letzten Jahre in dieser Liga gekickt, kennt natürlich auch diesen Verein. Das hilft uns auf jeden Fall.
Paciencia und ich glaube, kennt sie ja auch noch aus der Zeit.
Genau, ja. Paciencia ebenso. Ich denke, da gibt es den einen oder anderen Tipp, der damit einfließt, abgesehen davon, dass ich glaube, dass die Eintracht auch dementsprechend schon ein ganz gutes Scouting am Start hat und das schon näher beleuchtet. Aber wie gesagt, für mich ist es ein schlagbarer Gegner, das musst du gewinnen, wenn du weiterkommen willst. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Aber ich bin da relativ positiv, denn keiner der Spieler, die da spielen, die sind jetzt auf so einem krassen Niveau, dass wir jetzt irgendwie vor Angst zittern müssen.
Ja, das, wie gesagt, was ich halt gar nicht einschätzen kann,
ja,
ist, wie die Euroleague annehmen. Ob das für die auch was Krasses ist, so zu denken, oh geil, wir sind ein kleinerer Verein, immer im Schatten dieser größeren Vereine in Portugal, wir gehen da jetzt auch mal ab. Das kann ich gar nicht einschätzen. Also, oder ob das so ein Ding ist, wo dann kaum Fans sind. Weißt du, also die haben uns jetzt schon ziemlich viele Karten gegeben. Das heißt, die hätten jetzt nicht damit gerechnet, ihr Stadion selber auszuverkaufen. Hm. Also gehe ich eher von Letzterem aus, dass die das nicht ganz so interessant finden. Ich weiß es aber gar nicht. Also ich kenne weder die Fanszene noch irgendwas. Ist ja aber auch spannend, mal dahin zu fahren, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass, haben ja schon bei Kharkiv und bei allen möglichen anderen Orten gesagt, das ist da, ich würde jetzt nicht unbedingt nach Guimarães fahren, glaube ich, sondern gucken wir mal. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich habe auf jeden Fall Bock. Also ich habe auch Bock, weil es mal so, ja, es ist mal was anderes.
Ich habe auch große Lust. Das ist, wie gesagt, mein allererstes Mal Portugal. Ich habe es ja leider beim letzten Mal nicht geschafft, als wir beim FC Porto waren. Da warst du ja da, Basti. Das war etwas, was ich leider aussparen musste. Insofern freue ich mich jetzt zum allerersten Mal in dieses Land zu fahren und hoffe, mit 3 Punkten wieder heimzukehren. Und ich glaube, das ist insgesamt, ja, wir haben ja keine leichte Gruppe, ne? Also ich meine, das ist wirklich, ja, die ist so ein bisschen verdeckter, die hat nicht so diese ganz klaren Hammer, aber die ist umso trickiger, aber das werden wir, glaube ich, annehmen. Ich glaube nicht, dass diese Mannschaft nachlässig ist, gerade in der Europa League, die sind schon wieder geil und ich glaube, die werden sich auch freuen, ein paar Grad wärmer jetzt noch zu kicken, das ist ja das letzte Mal, weil ansonsten geht's nur in Gebiete, in denen es noch kälter wird, zumindest jetzt bis zum Winter. Insofern reicht es vielleicht für ein legeren Sommerkick, dass André Silva noch mal eine Schippe drauflegen kann und vielleicht Guimarães einfach von selbst besiegt.
Ich habe gerade eben noch mal nachgeguckt, es scheint jetzt tatsächlich, sofern die Aufzeichnung hier beim Kicker stimmen, tatsächlich erst die zweite Euroleague zu sein, die die spielen.
Mhm.
Die letzte war 2017, 2018 und da waren sie in einer Gruppe mit Salzburg, Olympic und irgendeinem bulgarisch-russischen Verein und sind da nach der Gruppenphase dann auch mit 5 Punkten auf dem 4. Platz leider wieder rausgegangen.
Mhm.
Also es könnte durchaus sein, dass die da auch so ein bisschen Bock drauf haben, weil es für die jetzt auch nichts irgendwie Alltägliches ist. Und wie Basti schon sagte, da wahrscheinlich auch sonst die Chancen in der Liga sind, wo du ja so diese typischen 2, 3 Vereine hast, die da oben immer irgendwie drin sind. Vielleicht da auch jetzt nicht so häufig vorkommt, da mal reinzurücken. Also, dass die das schon durchaus ernst nehmen könnten.
Ja.
Ist jetzt nur so eine Einschätzung.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wie gesagt, also ich glaube, das Stadion könnte, ich weiß nicht genau, wie viele Eintracht-Fans jetzt genau mitreisen, aber es dürften schon einige sein, was ich halt auch mega geil finde. Es sind wieder mehrere tausend Eintracht-Fans. Und das ist halt auch das Ding, ne? Man lässt sich halt nicht irgendwie durch widrige Umstände irgendwo beeinflussen, was ich aber sagen muss, was schade ist. Und deswegen können nicht ganz so viele mit. Dass die FUFA ist diesmal auch aufgrund der Condor-Situation beziehungsweise Thomas Cook-Situation nicht geschafft hat, diesen Wirren jetzt noch einen Flug zu chartern. Das wäre halt noch geiler gewesen, hätte sie nämlich noch mehr Leute mit abholen können. Das klappt jetzt leider nicht. Die FUFA ja sonst immer und auch da sehr bemüht, möglichst viele Leute abzuholen und auch mitzunehmen in die verschiedenen Länder. Das klappt diesmal nicht. Ich hoffe, dass es dann beim nächsten Spiel der Fall ist. Aber wir sehen, auch die Eintracht und beziehungsweise die Reisefreudigkeit der Eintracht wird beeinflusst dadurch, was so auf dem internationalen Flugmarkt so los ist.
Ja, das ist richtig. Ja, schauen wir mal. Also ich glaube schon, dass es einfach extrem geil wird für alle, die da vor Ort sein können.
Genau, sagt Bescheid, wenn ihr da seid. Wir sind auf alle Fälle da. Ich darf leider an diesem Donnerstag nichts trinken. Das heißt also, wenn wir uns sehen, dann trinken wir mal alle eine Cola oder so.
Wir trinken dann einen Porto.
Ja, oder einen Porto. Naja, gut, es kommt auch darauf an, wann wir uns sehen. Ne? Wenn wir uns um 16 Uhr sehen, dann dürfte da schon was möglich sein. Ja, so ein kleines Bierchen, die Superbock, die sind ja jetzt auch gar nicht so problematisch. Ja, aber dann.
Darauf habe ich auch wieder Bock. Da renne ich mich. Ich habe Superbock, geil. So ein bisschen,
super Bock,
ja.
Geiles Bier, schmeckt lecker. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich kenne die kulinarischen Gegebenheiten in Portugal nicht. Da bin ich sehr freudig, diese Manier kennenzulernen. Und ansonsten habe ich einfach oft gehört, dass Porto eine schöne Stadt ist. Da werde ich mich hauptsächlich aufhalten. Ich weiß nicht, Guimarães mag bestimmt auch ganz toll sein. Aber man kann ja aber erstmal nicht alles sehen.
Das ist korrekt.
Ich weiß, dass sie kulinarisch, aber was ich mich noch erinnere, klatschen überall ein Ei drauf. Egal, was ist.
Was ja jetzt nicht unbedingt schlecht ist.
Weiß ich, gab Sachen, da hätte ich es nicht gebraucht. Aber gut.
Zum Beispiel?
Wir beobachten das. Alles. Name it. Überall. Burger, Pizza.
Ja, wieso? Ei überall. Auf den Burger geht doch. Ja, Pizza mit Ei geht auch.
Nicht so der Fan. Aber gut.
Milchreis.
Überall. Hast du gerade Milchreis gesagt?
Ja. Ja, gut. Überall.
Überall ein Ei drauf war. Naja.
Ja, da wäre ich jetzt wiederum auch nicht so begeistert von. Also Milchreis mit dem Ei drauf.
Die haben das Sprichwort, back dir ein Ei drauf, zu wörtlich genommen.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja. Schwierig. Tendenziell dann doch eher schwierig. Aber gut, ich lasse mich davon überraschen. Ich bin ja, die Pastel del Nata und so weiter. Meine Güte, stimmt. Wir haben ja mal einen Dreh gemacht bei einem Portugiesen in Sachsenhausen. Basti, weißt du noch genau? Ja, also die Süßigkeiten, die kenne ich schon. Bin aber auch für Vertiefungen durchaus zu haben.
Genau. Ja. Also, dann, wenn ihr Marvin seht, erklärt ihm doch mal, was da die kulinarischen Highlights sind und worauf er sich konzentrieren sollte. Wenn er sich nicht gerade auf das Fußballspiel der Eintracht konzentriert und mir jetzt ganz konzentriert sagt, mit welcher Aufstellung wir denn da am Donnerstag in das Spiel starten.
Ja, das ist halt eine gute Frage, weil schlussendlich würde ich auch hier jetzt nicht zu irgendwelchen großartigen Rotationsbemühungen übergehen. Ich würde vielleicht mal sagen, man könnte den Dicker schon mal spielen lassen jetzt. Ich will es nicht noch, ich wiederhole mich und mir kommt mir langsam echt blöd dabei vor. Würde dann vielleicht sagen, hier, du Touré hast super Spiel gemacht, alles gut. Nehm dich jetzt mal wieder raus, beim Ligaspiel bist du wieder dabei, aber lassen den Dicker jetzt mal spielen. Das würde ich vielleicht machen. wobei der Touré sich natürlich auch jeden Einsatz gerade verdient hat. Ja. Ansonsten würde ich da vorne allein auch in Sachen Einspielen und so nichts verändern. Also das wäre mein einziger Wechsel.
Bis auf Hasebe, da musst du ja
stimmt.
Was wechseln.
Nee, weißt du was? Da, stimmt, du hast recht. Hasebe habe ich ja vorhin schon gesagt, der ist verletzt. Ja, dann rutscht doch einfach Ndicka in die Mitte. Ja, genau, so würde ich es machen. Ich würde Ndicka in die Mitte setzen und Touré rechts, Hinteregger links, Trapp logischerweise im Tor, dann Kostic, Fernandes, Durm, dann ein Stück weiter vorne So und Kamada, Silva und Dost. Das ist meine Aufstellung, ansonsten
also
würde ich nicht viel verändern.
Offensive Hütte.
Auf jeden Fall, es gibt keinen Grund, wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt hier der größte Verein, gegen den wir schon mal gespielt haben. Nee. Also das sind, da habe ich Respekt vor. Ich bin auch sehr angetan, wenn die Option Gacinovic wieder in Erwägung gezogen wird, gerade für einen Wechsel. Aber ansonsten würde ich da auch vorne offensiv genauso spielen wie gegen Union. Denn das hat sich bewährt, das war ein positiver Startschuss und so will ich es eigentlich weiter haben.
Ja, ich würde Hinteregger in die Mitte tun und Ndicka nach links, aber das sind dann nur Feinheiten.
Ja,
da war ich auch der Punkt, wo ich so ein bisschen am Überlegen war, dass ich da vielleicht in der Mitte irgendeinen hätte, der in so einem Hasebe-Style da hinten mehr Sicherheit ausstrahlt. Da weiß ich gerade nicht, ob Ndicka da derjenige, welcher für mich wäre. Da hätte ich jetzt auch eher den Hinti gesehen, aber ja, das wäre in der Tat eher Feinheit. Ansonsten wäre
also linker Fuß, ja, fände ich, ja, ist es auch gut. Ich meine, im Endeffekt haben beide linken Fuß und können beide links spielen. Ja. Aber das wäre so, ich würde Touré auch drin lassen. Meine Güte, der ist noch jung, der wird das schon verhackt. Der kriegt da seine Pausen auf jeden Fall. Abraham wird auch wieder komplett rein sich beißen. Das wird schon sich irgendwie wieder ausgleichen von den Einsätzen. Ja, aber Touré ist jetzt, hat er jetzt gut gespielt. Es gibt auch keinen Grund, ihn aus seinem Flow rauszuholen jetzt. Und ich glaube, ist nicht dann auch irgendwann wieder Länderspielpause jetzt? Wann ist denn das?
Nach Bremen. Nach dem Bremen-Ding ist schon wieder Länderspielpause.
Ja, deswegen kann man diese Rotationssachen auch so ein bisschen an die Seite schieben, weil es ganz ehrlich, Leute, am Anfang der Saison noch zwei Spiele durchknallen, sollte das schon drin sein. Gerade weil du ja jetzt fast eine Woche Pause dann gehabt hast, dann sollte das schon drin sein, dass ich sagen würde, Touré bleibt drin. Was interessant ist, wen würdest du dir auf rechts stellen? Also Durm wollten wir zwar letztes Mal, hat mich defensiv auch überzeugt, aber offensiv kam da jetzt nicht so viel, was ich eher andersrum erwartet hätte.
Okay.
Weil er, glaube ich, selber mal erwähnt hatte, dass er eigentlich sich auch als so offensiven Spieler sieht.
Ja.
Da bin ich ein bisschen ambivalent, ob da Costa oder Durm.
Also Fakt ist aber doch, dass Durm ja gegen Dortmund durchaus Offensivakzente gesetzt hat.
Ja.
Also das hat mir schon gefallen. Also da waren echt gute Sachen dabei. Und jetzt war es ein bisschen zurückgezogen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde aber trotzdem auch ja, es ist schwierig, ne? Weil das Problem ist, was wir jetzt gerade sehen, wenn wir darüber die Aufstellung sprechen, dass wir in einem ein Stück weit in eine Regelmäßigkeit verfallen, die uns da Costa schon fast vernachlässigen lässt. Und das sollte man vielleicht echt nicht tun.
Genau. Ich würde nämlich auch denken, dass so ein Spiel auch für da Costa, wie wenn du schon sagst, gut ist, um wieder reinzukommen. Weil du kannst ja jetzt nicht so verdrängen zu sagen, ey, du musst auch wieder auf Touren kommen, weil das ist auch schon wichtig.
Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht sollte man das tun. Ich glaube auch, dass wir keine Angst haben brauchen, da Costa bei diesem Spiel spielen zu lassen. Der so ein geiler Junge und der hat auch bestimmt wieder richtig Bock. Vielleicht ist er jetzt auch wieder ein bisschen aufgetankt. Hat vielleicht nochmal so ein bisschen konzeptionell überlegt, ob er für sich vielleicht noch ein bisschen mehr sich anders bewegen kann, um erfolgreiche Chancen zu verarbeiten. Keine Ahnung, beziehungsweise zu erarbeiten überhaupt. Also kann man auch spielen lassen. Finde ich überhaupt nicht nachteilig. Ich glaube, wir sind aber da halt auch echt ganz gut aufgestellt, ja, weil uns beide bislang nicht wirklich enttäuscht haben. Also das vielleicht nicht auf ihr Niveau gekommen, aber es ist ja, da haben wir nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera, sondern zwischen zwei wohlschmeckenden Gerichten.
Ich habe gerade eben nochmal der Vollständigkeit halber in den Spielplan geguckt. Also es sieht jetzt folgendermaßen aus. Also am Donnerstag Guimarães und am Sonntag dann Bremen. Und dann ist wieder diese Länderspielpause und dann ist unser nächstes Spiel am Freitag, den 18.10. zu Hause gegen Leverkusen.
Ja, siehst du, deswegen würde ich da tatsächlich gar nicht zu viel rotieren und die Leute, die Bock haben, kicken lassen. Und ich würde auch offensiv das angehen. Also ja. Kamada. Ich würde aber tatsächlich diesmal Dost draußen lassen und Paciencia spielen lassen, aber nur auch wieder nur Bauchgefühle ohne Argumente, weil er vielleicht einfach Bock hat, sich da zu beweisen. Also zu denken, Silva und er vorne zusammen in die portugiesische Mannschaft.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Er war ja bei der Auslosung schon, hatte er sich ja schon gefreut, weil er ursprünglich glaubte, irgendwie Porto wäre in die Gruppe gezogen worden. Also ich könnte mir schon durch vorstellen, dass der da eine extrem hohe Motivation bei dem Ding hat.
Ja.
Deswegen, und Dost ist ja scheinbar auch noch nicht komplett fit, das heißt, der kann dann so ein bisschen, vielleicht kann dann irgendwann reinkommen. Ja. und dann gegen Bremen wieder zu Hause. Ich fände es ganz geil, wenn Hütte es schafft, die drei bei Laune zu halten. Weil, wie gesagt, Paciencia sehe ich auch nicht in der ersten Elf, aber so ganz raus sollte man ihn auch nicht tun, damit er halt diese Aufgabe gut erfüllen kann, der für mich hat. Das ist dieses Joker-Ding, zu sagen, okay, Dost bei dir reicht gegen Bremen, vielleicht hat man für 70 statt 60 Minuten, dann kommt er nochmal 20 Minuten rein. Damit kannst du ihn ja gegen Gimareš so ein Spiel einfach mal geben. Weil
wobei Dost jetzt gegen Union ja erst irgendwie Anfang 80. ausgewechselt wurde, also er war ja schon relativ lange auf dem Feld.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass ihm noch was fehlt, zu sagen, ja, okay, der kann immer spielen.
Das stimmt.
Deswegen kannst du ihm jetzt vielleicht die Pause dann geben und Paciencia dann quasi gegen den portugiesischen Verein extra motivieren auch nochmal und ihn dafür belohnen, dass er tatsächlich ja auch gescored hat. Also man sollte ihn jetzt trotzdem nicht vergessen, weil er auch wichtige Qualitäten in das Spiel bringen kann, die dann vielleicht bei so einem Auswärtsspiel, wo du vielleicht tatsächlich gar nicht so komplett drauf gehst, auch helfen können. Wer weiß schon. Also ich bin da sehr, sehr entspannt. Es ist halt einfach geil. Nochmal, auch wenn es den Leuten echt zu den Ohren raushängt. Es ist doch geil zu wissen, okay, wir haben hier untereinander auch unterschiedliche Vorstellungen, wer wann wo spielt. Aber die Alternative des anderen macht dem anderen keine Bauchschmerzen, sondern da würde ich auch am Ende des Tages mitgehen und sagen, ja klar, wenn ihr sagt, der soll spielen, dann bin ich dabei. Also es ist krass zu sagen, dass du so viele Möglichkeiten da hast. Und Marvin hat Gacinovic auch schon angesprochen. Wenn der jetzt mal wieder reinkommen würde, fände ich es auch interessant zu sehen, wie er das annimmt, dass er jetzt halt nicht mehr wirklich allererste Wahl zu sein scheint momentan und wie geht er damit um? Das kann man bei ihm ja auch noch nicht einschätzen, weil er trotzdem eine lange Zeit, wenn er dann einigermaßen in Form war, immer gespielt hat. Vielleicht hat er auch Bock, weil ich glaube, gegen wen kam er rein? Gegen Düsseldorf kam er rein?
Mhm.
Ja. Da hat er auch irgendwie ganz anders gewirkt. So plötzlich wollte er zeigen, hier, ich bin auch noch da. Also ist doch eine sehr, sehr, sehr gute Situation.
Ja, finde ich ganz gut. Ist ein Ansatz. Lustig ist, dass Bas Dost gerade gegen Gimareš keine so gute Torquote hat. Also ich meine, der hat ja unglaublich viele Tore in Portugal gemacht, ne? Und ich hatte, glaube ich, aber in seinen ganzen Aufeinandertreffen irgendwie nur zweimal gegen Gimareš getroffen und auch komplette Saisons gegen die ohne Torerfolg geblieben. Entweder kann er das anstacheln oder er hat noch keine Lösung für Gimareš gefunden. weiß nicht, welche Lehren unser lieber Herr Hütter daraus zieht, aber kann es entweder in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen, aber wir sind, wie du eben richtig gesagt hast, da positiv besetzt und beide haben die Qualitäten zu treffen. Ich glaube aber durchaus auch, dass es halt auch gerade für den Landsmann ganz schön ist, Paciencia gegen einen Verein zu spielen, der aus seinem Land kommt. Ich glaube, das tut ihm sowieso ganz gut. Bei dem könnte ich mir dann sogar auch mal hier so ein schönes Special vorstellen, hier bei The Zone. Ja, Paciencia kommt zurück nach Hause und es ist halt mehr oder weniger nach Hause, Portugal. Ja. Und Ich kann mir beides gut vorstellen. Könnte aber auch, wie gesagt, deswegen meine erste Aufstellung war ja mit Dost weiterzuarbeiten, damit sich das noch ein bisschen besser einspielt. Aber es ist schön, diese Option zu haben, auch wenn wir sagen müssen, dass Jovelic erstmal keine großartige Rolle spielt. Aber das ist eine Position, der er sich wahrscheinlich auch bewusst war. Auch wenn es am Anfang der Spielzeit irgendwie so war, dass man gedacht hat, okay, jetzt spielt er häufiger, weil wir halt einfach keinen anderen hatten. Ne?
Ja, das ist richtig. Was tippt ihr denn, wie das Ding am Donnerstag ausgehen wird, Basti?
2-0 für die Eintracht. Einigermaßen runtergespielt.
Marvin?
Ich sag 3-1.
Ich sag 3-0. Das hat mir beim letzten Mal gut gefallen.
Na gut. Schön.
Schön. Dann werden wir mal schauen, wie das am Donnerstag ausgeht. Das Besprechen des Spiels gegen Bremen lassen wir jetzt an dieser Stelle mal ausfallen, weil das ist einfach noch so ewig lange hin. Ich weiß nicht, macht ihr am Donnerstag nach dem Spiel noch irgendwie eine Fußball 2000-Ausgabe vor Ort?
Ja, also da wird es auf jeden Fall was geben, je nachdem, in welcher Stimmung wir dann sind. Müssen wir mal sehen, in welche Richtung das geht, das weiß man ja vorher noch nicht. Ja. Aber da werden wir auf jeden Fall was machen. Ganz klar ist halt auch, dass Bremen natürlich jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt hat gegen Dortmund. Ärgert mich ein bisschen, dass mittlerweile so viele Leute gegen Dortmund punkten. Aber für uns war es gut, weil ich glaube, das war schon ein Stück weit ein Startschuss. Bremen ist keine schlechte Mannschaft, die werden schwierig zu bespielen sein. Aber der Vorteil ist, dass wir zu Hause spielen und gegen Bremen weiß man nie so genau, aber es ist unbequemer Gegner auf jeden Fall.
Ja, mich hat es geärgert, weil ich zu geldgeil war. Ich hatte die Möglichkeit, als Dortmund 2-1 in Führung gegangen war, meinen Tippschein auszucashen für 22 Euro. Und ich habe gedacht, da kommt die 4 Euro bis 26 Euro, nimmst du noch mit. Dortmund wird das Ding ja wohl nach Hause fahren. Am Ende stand ich ohne Kohle da. Herzlichen Dank.
Kennst du aber auch dummerweise Dortmund nicht so wirklich. Weil man muss schon sagen, dass Dortmund in dieser Saison ernsthaft Probleme hat, einen klaren Ball mal auf die Reihe zu bekommen, ja, der länger dauert als 10 Minuten. Das hast du gegen die Eintracht auch gemerkt. Die waren also wirklich ohne Not zum Teil. Ja. Pff, schwierig, Leute.
Ja. Verstehe es auch nicht. Also
warum ich meinen Tippschein nicht ausgecashed habe oder warum Dortmund nicht in der Lage ist,
beides, zu gewinnen. Beides. Weil ich weiß nicht, also Dortmund, die spielen, die haben echt eine gute Anlage, aber irgendwie hast du das Gefühl, die schlafen selber bei ihrem eigenen Spiel ein. Also die spielen sich da vorne hin, fällt dir mal nicht ein, dann machen die zwei Tore und auch Flanken aus dem Halbfeld, bla 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 bla. Ja, dann geht's nicht weiter, das hatten wir ja gegen uns auch. Also dieses, ich verstehe gar nicht genau, was da ist. Ja. Also, weil die Mannschaft an sich eigentlich ganz geil ist.
Ja, eigentlich schon, aber irgendwie kriegen sie es gerade nicht so richtig auf den Platz.
Ja, und dafür muss es ja Gründe geben, aber die sind mir noch schleierhaft.
Ja, schwierig.
Nicht erklären.
Diese ganze Liga ist gerade
so. Müssen wir uns nicht mehr mit beschäftigen, haben wir schon einen Punkt gegen die geholt, alles gut.
Wichtigen Punkt, ohne Scheiß, weil dann hätte jetzt einen Punkt geholt und wir hätten dann leer ausgegangen, hätte ich mich echt geärgert.
Aber so.
Aber ich meine, aber es ist halt, für uns ist gut, wir müssen jetzt sehen, dass wir die anderen Spiele, das würde auch was abroppen, aber Leute, ist doch jetzt schon mal ziemlich gut. Wir sind ordentlich dabei, wir haben 10 Punkte, das ist ein richtig guter Stand mittlerweile. Wir sind aktuell jetzt auch überhaupt nicht in irgendwelchen Bedrängnissen unterwegs, während ich sehe, dass andere Vereine logischerweise jetzt halt schon irgendwo am Tabellenkeller nach 6 Spieltagen rumkrebsen. Ich meine, wir haben 10 Punkte nach 6 Spielen, alles jiggy, aber guck dir an, ich meine, bei Paderborn hat es jeder erwartet, aber wie eben wurde Köln angesprochen. Das ist schwierig, genauso die Mainzer Situation. Da haben wir jetzt wahrscheinlich, so das kann sein, dass Schwarz vielleicht abgelöst wird, weil ich weiß nicht, ob es dann vielleicht noch da an ihm festhalten. Fakt ist, das Spiel, wer sich es angeguckt hat, der wird auch merken, es war auf Messer schneide, das hätte genauso gut auch 1-1 ausgehen können, da hätten wir wahrscheinlich wieder anders geredet. Es ist echt eng und ich bin sehr, sehr froh, dass wir damit nichts zu tun haben, denn unser Vorsprung nach unten ist ja auch größer als nach oben. Und wenn ich gucke, 3 Punkte mehr und schon sind wir wieder in der Europacup-Verlosung. Nach 6 Spieltagen sagt das nichts. Aber die 10 Punkte, die gefallen mir jetzt schon gut und die können nächste Woche gerne ausgebaut werden.
Das ist richtig.
Ja. Ich glaube, so entwickelt sich die Mannschaft tatsächlich auch gut. Ich glaube, wenn du jetzt nicht den allergrößten Druck hast und aber gleichzeitig noch die Europacup-Saison, du hast ja deine Dreifachbelastung, spielst ja auch noch einen Pokal, dass du dann einigermaßen ganz guten Flow reinbekommst und am Ende vielleicht wirklich Nutznießer von einigen negativen Überraschungen bist, kann ich mir echt gut vorstellen. Es wäre jetzt echt uncool, würden wir auf der 14-15 rumkrebsen. Aber wenn du jetzt schon die Grundlage dafür legst, dann wird es vielleicht auch am Ende der Saison gar nicht so weit kommen, dass du überhaupt da unten viel zu tun hast mit.
Ja, dann sind wir bei der angesprochenen Breite im Kader, die uns da halt auch einfach sehr gut helfen kann. Das hatten wir schon ein paar Mal gesagt, dass das mit so die wichtigste Veränderung in dieser Saison war.
Ja, und mittlerweile muss man ja sagen, dass sich die Verpflichtung, die dann halt ein Popic getan hat, sie halt auch auszahlen. Das waren jetzt halt auch die Transfers, die Popic maßgeblich auch beeinflusst hat, wenn es um Soul geht, die halt den Karren, sag ich mal, nicht aus dem Dreck gezogen haben, aber die das Spiel positiv verändert haben und nicht die jetzt schon ein paar Jahre da waren. Ne? Ja. Also ist schon, langsam greift alles ineinander über und es ist auch schön, das zu sehen, weil du mehr als nur für eine Verhackstückung des Frankfurter Spiels hattest, sondern stückweise auch gesehen hast, okay, da greifen Rädchen ineinander und das Spielsystem sah auch ein Stück weit besser aus. Das war jetzt nur Union. Wir werden andere Probleme noch bekommen gegen andere Gegner. Aber nur mal ganz kurz, ich habe das ja gar nicht mitbekommen am Anfang. Basti, wie ist denn deine Einschätzung? Denkst du, die Unioner können sich halten oder wird das eher nix?
Puh, das ist ganz schwierig zu sagen. Ich würde tatsächlich sagen, ja, wenn die durchziehen. Aber wir haben das ja bei ähnlichen Vereinen auch schon gesehen, die spielerisch limitiert sind. Am Ende reicht dann, glaube ich, diese Euphorie nicht aus. Das ist dieses Typische, dass du dann denkst, ja, 24, 25, 26. Spieltag. Da geht's dann in die entscheidende Phase irgendwie. Und wenn du da dann weiß ich nicht, irgendwie bei einem Auswärtsspiel bist, wo dir dann irgendwie die Kraft oder die Qualität fehlt, um dann da irgendwie einen Punkt zu holen, was dann vielleicht erfahrenere Mannschaften, gegen die du dich dann im Abstiegskampf wehren musst, wie, und Mainz ist halt eine Mannschaft, die ist zum Beispiel im Abstiegskampf, glaube ich, erfahren als Union, die spielen dann irgendwie, gewinnen die dann zu Hause 2-1 gegen irgendjemanden, keiner weiß warum, und das hat Union jetzt noch nicht geschafft. Find aber auch hier ist es für eine abschließende Analyse noch zu früh. Also man muss halt gucken, wie die das machen, weil im Endeffekt können die es schon schaffen, weil meiner Meinung nach momentan Mannschaften wie Paderborn, Mainz und auch Augsburg, obwohl die über denen sind, sind meiner Meinung nach momentan schlechter als Union. Und wenn das so bleibt, kann Union auf jeden Fall auch aufgrund eigener Stärke, aber hauptsächlich aufgrund der Schwäche anderer das schaffen, weil wenn ich es realistisch sehe, ist der erste Abstiegsplatz sowieso schon mit Paderborn vergeben.
Ja, es sieht ja dann noch aus.
Und dann ist ja nur noch ein direkter offen. Und das ist natürlich eine Sache, das kann Union irgendwie schaffen. Also ich sehe die jetzt nicht als klaren zweiten Absteiger neben Paderborn, sondern die werden sich da battlen mit den anderen. Ich habe irgendwie Bock, dass Hoffenheim absteigt, muss ich sagen.
Hahaha, stell dir mal vor. Ey, das wäre natürlich schon eine mega knacke Überraschung. Es kommt halt auch echt drauf an, wie lange die jetzt halt da noch weitermachen, ne? Also ich meine, natürlich ist es eine Mannschaft, die wesentlich mehr Qualität hat, aber was bringt halt an die Qualität, wenn du es nicht wirklich auf den Platz bekommst? Ich meine, das ist schon interessant tatsächlich. Also ich bin unsicher, weil du natürlich, es ist halt eng, aber verlier erstmal 3-0 zu Hause gegen Gladbach. Gladbach ist ein Top-Team, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber Hoffenheim muss, wenn sie jetzt da drin bleiben wollen, müssen die langsam mal Punkte holen. Und die Sache ist halt auch die, im Endeffekt interessiert die. Da gibt's ja keinen Hype. Du wirst in Hoffenheim nie, glaube ich, diesen Nicht-Abstiegs-Hype initiieren können. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn andere Top-Vereine oder Vereine mit einer großen Fanbase da runterrutschen und dann rückt plötzlich alles zusammen, dann gibt es dann Hashtags, wie wir sie aus Frankfurt kennen oder aus anderen Städten, dann gibt es dann so ein bisschen Bemühungen. Ja, aber gut, in Hoffenheim kommen dann halt noch 500 Leute weniger.
Ja, aber auch hier das Problem, wenn ich es mir bei Union Berlin schon vorstellen kann, dass sie drinbleiben aufgrund der mangelnden Qualität von anderen. Es ist bei Hoffenheim leider so. Also es ist leider unrealistisch. Also es ist so eine kleine Hoffnung, die du hast. Wenn Hoffenheim es aber nicht gebacken kriegt, die nächsten Jahre. Nächstes Jahr könnte es interessant werden. Sagen wir mal, es steigen jetzt zwei Graupen ab und nächstes Jahr kommen Stuttgart und Hamburg dazu. Dann wird die Luft unten schon dünner. Also ja, dann kannst du wieder irgendwie so einen Überraschungsabsteiger haben.
Ich würde sagen, da reicht dann einmal so ein blöder Fehltritt und dann hängst du da unten drin, weißt nicht warum, aber ist dann halt auch durch.
Ja, das ist wirklich Naja, wir werden es beobachten, aber was Marvin gesagt hat, ist für mich das Wichtigste. Gefühlt hat die Eintracht dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun. Das ist trotzdem auch langfristig gesehen eine Weiterentwicklung, die wir noch nicht oft hatten. Also wir haben ja, Marvin und ich haben, glaube ich, mal eine Video-Vorschau gemacht oder so, wo wir gesagt haben, Hashtag X, die Eintracht kann von Platz 6 bis 16 alles erreichen. Ja. Das war ja jahrelang so. Und jetzt hast du so ein bisschen zumindest zu sagen, okay, das hat sich jetzt ein bisschen geändert von, die Eintracht kann von 4 bis 14 alles irgendwie.
Ja, es schiebt sich so ein bisschen nach oben, ne?
Bisschen nach oben. Diese Spanne ist zwar natürlich noch groß, weil Marvin hat auch angesprochen, die Bundesliga ist ja massiv ausgeglichen. Guck dir das mal an. Da 10 Punkte, 10 Punkte, 11 Punkte, also die sind ja alle beieinander. Das wird sich auch noch irgendwann trennen und ich hoffe, dass die Eintracht ja in der ersten Teil landet von dieser Trennung.
Was aber auch am Ende ja okay ist. Also so eine Liga, wie du sie in anderen Ländern hast, wo du irgendwie so die ersten drei ganz dicht beieinander sind und dann kommt irgendwie gefühlt irgendwie 20 Punkte Abstand und dann kommen irgendwie so die Plätze 4 bis 13, da hast du ja auch null Bock drauf.
Ja gut, aber da René, muss ich dich leider enttäuschen, das könnte sich auch diese Saison wieder so darstellen, glaube ich.
Das ja, schauen wir mal.
Dass du Bayern, Leipzig, Dortmund da vorne drin hast und dann der Rest.
Und Freiburg, naja, nicht vergessen.
Freiburg? Ja, gut.
Ich freue mich jetzt schon auf die 93-Folge, wo David und Axel den Spieltag besprechen. Das könnte großartig werden.
Hervorragend, weil ich bleibe dabei. Freiburg hat auch tatsächlich ein bisschen Glück mit dem Spielplan gehabt. Dabei bleibe ich.
Also ja, dabei würde ich jetzt auch bleiben, aber allein die Vorstellung ist schon sehr lustig.
Naja.
Gut.
Nichtsdestotrotz mal Freiburg gute Arbeit. Das darf man gar nicht einschätzen. Was die ständig da rausballern und wie selbstverständlich teilweise die Klasse halten mit Spielern, die sich selber hochziehen, in einem ruhigen Umfeld mit einem geilen Trainer, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, aber
Alter, die sind auf 3 Grad. Das ist natürlich, ne? Ist eine Moment, ich weiß, es ist eine Momentaufnahme, ja, aber trotzdem, das ist schon gut. Aber muss da erstmal auswärts in Düsseldorf gewinnen. Düsseldorf ist auch für mich natürlich ein tendenzieller Abstiegskandidat, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, da geht gar nichts dieses Jahr. Überhaupt nicht. Also da ist es schon einigermaßen eng. Die holen sich auch so gegenseitig die Punkte ab. Aber das Freiburg auf der 3 ist aktuell, das zeigt schon für Qualität. Wenn wir jetzt hier schon bei der generellen Bundesliga-Besprechung sind, muss ich aber schon auch sagen, dass Schalke mir am Samstag die eine oder anderen hellen Moment beschert hat.
Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, nur die Zusammenfassung danach, aber ja, es muss sehr schön gewesen sein.
Es war lustigerweise das allererste Mal seit Ewigkeiten, dass ich ein gutes Spiel von Schalke gesehen habe.
Ja.
Und dann halt auch so, also, na ja, gut, könnte schlimmer laufen tatsächlich.
Ja, das ist korrekt.
Ja, mir passt das nicht so ganz, muss ich sagen. Also klar, dass sie in Leipzig gewonnen hat, passt mir schon, aber dass die plötzlich so gut in die Saison kommen, passt mir nicht, weil das trotzdem immer noch einer von diesen Vereinen ist, auf die man schielt, wenn man denkt, na, wenn die sich dumm anstellen, landen die hinter uns.
Ja, klar.
Ja, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Aber auch da kann das ja dann jetzt auch einfach eine Momentaufnahme sein und vielleicht stolpern sie dann auch in 2 Wochen wieder oder so. Weiß ja auch nicht.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Trainer ist ganz geil. Ich bin gespannt. Gucken wir mal.
Schauen wir mal. Schauen wir mal.
Alles spannend, liebe Freunde.
So ist es.
Und wir sind mittendrin.
Spannend bleibt es dann jetzt auch bei dem Thema, was macht eigentlich? Und dann gucken wir mal, was so ehemalige Spieler von uns vielleicht heute noch tun.
Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten.
Was macht eigentlich?
Ja, was macht eigentlich?
Was macht eigentlich? Was macht
eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst.
Aha. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein.
Tudum. So, ich habe mal einen Spieler herausgesucht, der auch so ein bisschen verletzungstechnisch geplagt war. Er kam damals von, und wahrscheinlich werdet ihr jetzt relativ schnell erraten, um welchen Spieler es geht. Er kam von Pauli. Er ging nach
St. Pauli heißt es.
Er kam von St. Pauli, blieb eine ganze Zeit lang, ging nach Wolfsburg und durfte da aber auch nur 8 Spiele spielen. Und es gab diese wunderbare oder vielleicht auch weniger wunderbare Situation, wo er gleichzeitig bei zwei Fußballvereinen angestellt war und deswegen für 3 Monate von der FIFA gesperrt wurde.
War Chris, oder?
Korrekt. Mhm. Korrekt. Chris, der 2003 nach Frankfurt kam. Dann sind wir ja in dieser wunderbaren Saison abgestiegen, darauf folgend. Und dann hat er sich kurzerhand nach Brasilien abgesetzt und ich weiß nicht mehr genau, warum. Ich hatte versucht, das rauszukriegen, aber es scheint wohl irgendwie auch so ein bisschen dubiose Geschäfte gewesen zu sein. Hat er gleichzeitig, während er eigentlich noch einen gültigen Vertrag in Frankfurt hatte, einen Vertrag bei einem brasilianischen Fünfligisten unterschrieben und daraufhin hat die FIFA ihn mal eben spontan für 3 Monate gesperrt. Sie haben es dann irgendwann später auf Bitten und Betteln der Eintracht dann in eine Geldstrafe umgewandelt von 250.000, die Eintracht dann auch übernommen hat. Hatte ich so absolut nicht mehr auf dem Schirm, dass diese Thematik damals war. Ich bin da letztens bei der Recherche irgendwie über gestolpert. Also ist schon krass.
Muss ich auch gestehen, das war mir auch entfallen. Aber bei Chris habe ich immer, denke ich mal, immer an so einen Spieler, der echt ein Mördergeil war, der aber dem sein Körper nicht mitgemacht hat. Ja. Also der war immer zu entscheidenden Situationen, war der immer verletzt, weil eigentlich war das ein Riesenkicker.
Ja.
Es war immer so ein bisschen schade, dass du das Gefühl hattest, der ist fast sogar zu gut für die Eintracht, aber war dann halt bei der Eintracht, weil halt diese Thematik bei ihm da war. Du hast ja schon angesprochen, hat er sich, glaube ich, dann auch nicht durchgesetzt. Also schade eigentlich. Was macht der heute eigentlich?
Hatte ich versucht rauszukriegen. Er hat bis 2013 tatsächlich gespielt und hat dann aber auch seine Karriere beendet, die, wie du schon sagtest, sehr viel mit Verletzungen geplagt war. 2006 hatte er eine Bandscheibenoperation, dann hatte er im gleichen Jahr dann wieder einen Innenbandschaden, dann hatte er eine Fußsohlenverletzung, eine Leistenzerrung, eine Nervenentzündung, dann war wieder die Bandscheibe dran. Also der Kerl war auch gefühlt irgendwie immer nur so ein Drittel von der Saison maximal irgendwie da und dann wieder Ewigkeiten unter Messer, zuletzt tatsächlich 2011, dann wieder mit einer Bandscheibenoperation, hat 2013 dann die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, was jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange her ist.
Ach, das ist auch irgendwie eine ganz ärgerliche Kiste, weil Chris fand ich immer wirklich ein guter Spieler, der mega Anlagen hatte und auch dem Spiel der Eintracht grundsätzlich gut getan hat, war irgendwie auch so ein Typ. Also ich würde irgendwie, also keine Ahnung, wenn ich an Chris denke, denke ich immer wieder so ein, also so an ein Hasebe in nicht ganz so gut. Also in gut, aber nicht ganz so gut. Ich weiß nicht warum, also gut, natürlich auch ähnliches Spielsystem. Aber es war trotzdem jemand, der uns gut zu Gesicht gestanden hat und er wäre ja mal verletzungsfreier geblieben und hätte nicht irgendwelche, ja, keine Ahnung, ja, Vertragsverwicklungen gehabt, die ungünstig waren, hätte er auch noch mehr draus werden können. Ja. Aber gut, ich fand auch lustig, der ist ja genau auch noch mal zu Wolfsburg nicht, oder?
Nee, doch, der ist nach Wolfsburg gegangen. Genau. Er sollte ja zwischenzeitlich schon mal irgendwie nach Wolfsburg, weil er auch klassische Eintracht eine festgeschriebene Ablösesumme im Vertrag hatte und Magath wollte ihn unbedingt nach Wolfsburg holen, dann war aber die Eintracht zu schlau und hat ihm einen Folgevertrag auf den Tisch gelegt, ohne festgeschriebene Ablösesumme. Deswegen ist er dann von 2003 bis 2011 tatsächlich geblieben und ist dann aber nach Wolfsburg gewechselt, weil Magath da wieder unterwegs war und er wollte ihn unbedingt haben, aber dann durfte er auch in der ganzen Saison nur 11 Spiele auf dem Platz und musste danach halt auch schon wieder weiterziehen
zu
unserem zweiten Lieblingsverein Hoffenheim.
Ja, das ist auch alles Quatsch gewesen. Aber gut, ich habe so immer so das Gefühl gehabt, bei der Eintracht wäre er da noch länger geblieben oder hätte es auch noch besser funktioniert mit seinem Fitness, hätte er teilweise auch noch noch ein Level höher steigen können. Also ein Spieler, in dem er sich länger und noch lieber dran erinnert. Aber auch so, wenn er gespielt hat, war er eine defensiv feste Größe.
Ja, das definitiv. Das definitiv. Und ich habe einen kurzen YouTube-Bericht gefunden aus der damaligen, ich glaube, das war auch irgendwie Ran oder Sportschau oder irgendwas zu dieser Vertragsthematik, den hänge ich mal hier mit in die Shownotes mit rein, dann könnt ihr euch das nochmal nachgucken. Ich hatte das total vergessen, fand das aber eine sehr interessante Thematik.
Right.
Alright. So, und dann gucken wir mal noch auf den sechsten Spieltag der Bundesliga-Saison 99-2000.
Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga.
Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus!
So, und da sind wir am Spieltag 6 der Saison 99-2000 und wir müssen wieder über einen Verein sprechen, über den wir heute auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, nämlich die Borussia aus Dortmund. Gegen die haben wir nämlich damals am 25.09.1999 gespielt in Dortmund und haben da knapp 1-0 verloren, damit Dortmund vorgerückt auf den zweiten Tabellenplatz und wir abgerutscht auf den 10. Tabellenplatz.
Ein bisschen negativ, muss ich sagen.
Ja. Mhm. Das Tor für Dortmund damals geschossen von einem gewissen Herrn Ricken und unter anderem damals bei Dortmund im Sturm ein gewisser Freddy Bobic.
Guck an.
Da schließt sich der Kreis wieder.
Liebe Grüße.
Ja. Ich bin noch unsicher wegen der Größe, weiß ich noch nicht genau. Also da passieren schon wieder Dinge, die mir hier nicht so gut gefallen. Ja, deswegen erstmal vorsichtige Grüße.
Vorsichtige Grüße, genau. Damals Trainer bei Dortmund, auch ein Menschen, den wir aus Frankfurter Zeit auch noch kennen, Michael Skibbe.
Oh wow.
Stimmt, Alter, das war eigentlich, hättest du da nicht in Dortmund verlieren müssen. Das war für die, hat Ikpe Bar auch gespielt? Ich habe es jetzt hier gleich nicht offen. War das die Zeit von denen?
Es steht zumindest hier nicht in der.
Das ist doch irgendwo ein Link gespielt.
Ja, der ist da drin. Der ist da drin. Er war aber zumindest nicht in der Startelf und auch nicht auf der Reservebank. Genau, Dortmund spielte mit Lehmann, Reuter, Kohler, Nihus, Evan Nilsson, Dede, Stevic, Nährlinger, Reiner, Bobic, Ricken. Und wir sind aufgelaufen.
Billy Rayner, Alter.
Ja.
Ey, was für
Ach, du Scheiße. Oh geil. Gott, oh Gott, Billy Rayner. Skurrile Fußballer mal wieder. Wow, ey.
Das ist auch so einer der letzten, das ist einer so einer der letzten Freizeitfußballer, der es in die Bundesliga geschafft hat, so.
Ja, ohne Witz. Ach du Scheiße, ey, das ist ja, oh. Naja, das ist krass. Also ja, Dortmund irgendwie, ja, auch eigentlich keine schlechte Mannschaft, aber halt auch nicht, also auch schlagbar irgendwo, ja.
Merkwürdige Zeit damals.
Wir sind aufgelaufen mit Nikolov, davor Bindewald, Kutschera, Jansen, Gracht, Falk, Weber, Dombi,
Kutschera,
Held und ganz vorne Salou.
Falk hat gespielt.
Falk hat gespielt, ja. Wurde aber dann auch irgendwann in der 84. ausgewechselt für Westertaler.
Ist aber krass, dürfte einer der wenigen, ja, also wirklich ein Pflichtspiele von Patrick
ja,
Falk gewesen.
Wollte ich gerade sagen, ja. Also das viele Startelf-Einsätze hätte der, glaube ich, nicht.
Nee.
Startelf sehe ich jetzt hier nicht, aber in Summe hat er 13 Bundesligaspiele hier stehen.
Auch insgesamt nicht viele.
Auch insgesamt eher so überschaubar, ja. Hm?
Ja gut, das ist halt, ja. Das Bundesliga-Geschäft ist nicht einfach. Patrick Falk, jetzt erst 39, ja. Hat auch mehr aus sich machen können, aber das weiß er wahrscheinlich selber, ja.
Das ist richtig.
Ja, krass, ey. Das ist aber so ein ärgerliches Spiel gewesen, so knapp verloren. Ich weiß noch, oh. Aber gut, ich meine, wenn du überlegst, was da auch immer aufgelaufen ist. Gut, Lehmann war schon im Tor, ne? Genau.
Lehmann war im Tor, ja.
Ja. Was geil ist. Es gibt ja echt so ein paar Spieler, die man kennt, die jetzt irgendwie bis vor kurzem noch aktiv waren, ne? Hm. DD ist noch gar nicht so lange her.
DD war auch einer meiner Lieblingsspieler außerhalb von Eintracht, muss ich sagen. Geiler ja. Typ, Alter. Leonardo DD. Guter Mann.
Finde ich auch, wer fand den auch nicht schlecht, ja.
Hat auch echt viele Bundesligaspiele gemacht, 322 Bundesligaspiele.
Naja gut, das war echt so ein absolut mega Legende eigentlich, ne?
Ja.
Fand ich auch immer ein sympathischer Spieler, muss man sagen.
Ole, guter Mann, ja, war ein sympathischer Typ, muss man sagen. Auch legendäres, dubioses Duo, trotzdem mit Eva Nilsson auch immer.
Ja.
Merkwürdige Vertragskonstrukte mit Parma und so, das war schon echt lustig alles.
Ach stimmt, das war ja auch noch die Geschichte, ja.
Ja, ja.
Auf jeden Fall besser als Sead Kapitanovic.
Ja,
Spieler, die es dann vom FSV Frankfurt weggeschafft haben. Gibt es ja heute auch nicht mehr ganz so viele. Müsst eigentlich mal wissen, was der ein oder andere Spieler heute so macht. Also Giuseppe Rehner, ist der irgendwie, keine Ahnung, also hat er irgendwie noch mal was anderes gemacht oder so? Also
wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, der ist irgendwo in der fünften Liga Trainer.
Hm.
So einer, der da rumsteht mit Jogginganzug. Hat nach der Karriere bestimmt auch ein bisschen zugelegt.
Ja, sieht so aus, ne? Die Anlagen, das ist genauso. Ist schon ein Tier, wenn er, als er fit war, ne?
Genau.
Aber du weißt ganz genau, er hat den Hang zur Mopsigkeit, weißt du? Ja. Müsste man
auch, ich glaube, der sagt auch nicht nein, wenn du fragst, machst du heute Abend was?
Ja, ne.
Naja. Also ich finde jetzt hier zu Rainer gerade nichts Aktuelles. Er hat von 2010 bis 2012 die A-Jugend der SV Holzwickede trainiert.
Ja, es geht schon in die Richtung.
So habe ich mir das vorgestellt.
Stark. Ja, naja, nice. Also ich meine, wahrscheinlich auch ein Lebemann. Ich müsste einfach mal gucken, ob er sich vielleicht in den Pizzerien in Frankfurt mal rumtreibt oder so. Muss man da einfach nochmal vergegenwärtigen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da das eine oder andere passiert. Naja, gut. Aber geil. Aber diese Rückblicke mag ich deswegen, weil ich ja so ein bisschen so nostalgisch immer wieder in diese Spielerrichtung gehe, weil so Giuseppe Rehner, das waren einfach so Typen. DD haben wir auch gerade drüber gesprochen. Den konntest du ja auch gar nicht sauer sein.
Ja, ist richtig. Ist richtig. Bei Christian Nerlinger sieht es anders da aus, aber ist was anderes. Ja, schön. Ich hänge euch den Link zu dem Spieltag dann auch wieder in die Shownotes und dann könnt ihr euch da selbst nochmal ein bisschen durchklicken.
Sendungstitel, wo ist Billy Rayner? Das verliert sich tatsächlich einfach, 2012 verliert sich die Spur.
Ja, wir brauchen irgendwann mal so ein Fußball 2000 Spin-Off vom Spin-Off und zwar machen wir dann, wo ist eigentlich? Ja, und das aber
fahren wir
da hin. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir aber hinterher fahren und irgendwie so mit so einer Sherlock-Holmes-Mütze und so einem Trenchcoat stehen und sagen, hier verliert sich seine Spur.
Tatsächlich war das, stand es ja auf einem meiner Pläne, als wir uns letztes Mal getroffen hatten zu einem Workshop-Tag, hatte ich auch, glaube ich, auch mal kurz angerissen, weil spannend ist es auf alle Fälle.
Ja, spannend ist es auf jeden Fall, auch mal mit irgendwie anderen Leuten aus den Zeiten noch irgendwie zu sprechen, könnte da auch schon interessant sein.
Ja, aber ich mach denn eigentlich jetzt einen Christian Wörns? Oh, den konnte ich auch nie sehen.
Du hast aber auch einen der sympathischsten Menschen rausgesucht, doch.
Hallo, ich bin der Christian
Wörns. Da hast du auch gedacht, Innenverteidiger ist die falsche Position für dich, Alter.
Ja, wir haben ja gestern, der Schiedsrichter ist auch blöd.
Also meine Güte, ey, ich konnte den Typen echt nicht leiden, ey, ne? Aber mittlerweile deutscher U18-Nationaltrainer.
Die Ansprache, wie ich
finde. Aber ganz ehrlich, das wundert mich dann halt auch nicht, ne? Also, dass so jemand, ich bin Christian Franz, hallo, jetzt gehe ich zu Paris, hallo, Paris Saint-Germain. Ja, und dass so ein Typ jetzt Trainer bei der Nivea-Mannschaft, wundert mich halt auch kein Stück tatsächlich.
Ja. Ah ja. Aber das finde ich an dieser Kategorie am allerspannendsten eigentlich. Weil Eintracht-Spieler hatten dann irgendwann drin und weiß auch eigentlich, wie die Saison gelaufen ist. Aber
die Gegner
ist halt auch geil zu sehen, ey.
Ja, zu sehen, mit wem die da spielen und was die dann da heute so alles treiben oder auch nicht. Ja.
Ja.
Naja. Spannend. So, gut. Und dann biegen wir jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Wie gesagt, heute eine etwas kürzere Folge, aber wir müssen ja noch eine Verlosung aus der letzten Woche auflösen und das findet in der Kategorie der Empfehlungen statt.
Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis.
Wir hatten ja in der letzten Woche unseren kleinen Wettbewerb zwischen Pro Evolution Soccer und FIFA nochmal so ein bisschen weitergeführt. Ich habe mittlerweile FIFA noch ein bisschen mehr gespielt und bin sehr begeistert von dem Spiel. Ich nehme an, Basti hat noch ein bisschen Pro Evolution Soccer gespielt, sofern das denn irgendwie vor dem Wochenende möglich war.
Nicht so viel mehr,
genau. Aber wir hatten ja gesagt, Basti hat von Konami einen Lizenzcode zur Verfügung gestellt bekommen, den wir hier auslosen wollen. Und wir hatten euch da ja dazu gebeten, um an dieser Auslosung teilzunehmen. Ihr müsstet einfach nur den Sendungstweet retweeten. Das haben auch 147 Menschen, oder das hat 147 Mal stattgefunden. Und ich habe jetzt hier die Liste der Retweets offen. Und Basti sagt mir jetzt zwei Zahlen, nämlich erstmal die Zahl, ab der ich anfangen soll zu zählen.
Damit es nicht so lange dauert, sage ich mal, die 33 für Andres Hilfe.
Die 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
jetzt wirklich jede 11.
Ich wollte gerade, was hättest du denn gemacht, wenn ich 112 gesagt hätte?
Erzählt er leise.
Jetzt zähle ich leise, genau. So, und dann jetzt die zweite Zahl und dann musst du sagen, ob nach oben oder nach unten.
Dann nehmen wir die 8 für Gibril Zoo nach oben.
Die 8 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist der Ed Bockenheimer Bub. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Am besten schreibst du dem Basti einfach auf Twitter eine Direct Message und dann schickt er dir den Lizenzcode zu und dann kannst du das installieren und uns dann mitteilen, wie sehr dir das Spiel gefällt oder ob FIFA dann doch vielleicht das Bessere ist.
Ach, René.
Ich probiere es einfach weiterhin.
Nein, at least you tried.
Ja. Ich meine, ist ja okay, jeder hat da halt Vorlieben. Ich bin dann halt eher so auf dem arcadigeren, wer halt wirklich realistischen Fußball spielen will, der muss halt ganz klar zu Pro Evolution Soccer. Das
auch
ist halt
ein geiles Wort. Ich bin auf dem arcadigen Weg unterwegs.
Korrekt.
Berliner Arkaden, naja. Gut.
Nun ja, man kann das probieren. Ja, okay.
Na, das wollte ich sagen. Wie gesagt, melde dich, wenn du mir keine DM schicken kannst. Twitter mich an, Lan. Ich schicke dir einen Code.
So ist es. Habt ihr denn sonst noch Empfehlungen in dieser Kategorie?
Ja, Empfehlung habe ich. Keine Spielempfehlung, aber ich habe so eine vorsichtig, ich habe jetzt zwei Folgen davon gesehen, und zwar Skylines, ja, eine Sendung, die sich mit natürlich der Stadt Frankfurt auseinandersetzt, von Netflix. Ist keine typische deutsche Serie, deswegen gucke ich sie auch. gab ja auch andere gute deutsche Serien in der letzten Zeit, unter anderem hat mir auch Babylon Berlin gefallen, aber Skylines hat das Potenzial, ganz gut zu werden. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei zwei Folgen. Ist sehr, natürlich sehr Hip-Hop-lastig, ne? Es geht so ein bisschen, naja, diese Szenen halt. Musikanteil gefällt mir ganz gut, auch weil viel normale Musik verwendet wird, also Musik, die man eher auch kennt. 06069! Finde ich super geil. Also das
Hotel ist auch Thierry, jetzt wird ermordet!
Das Schlimme ist, ich krieg's nicht mehr aus
meinem Kopf. Aslan öffnet die Helmpforten.
Ja, meiner.
Ja, genau. Es ist auch vollkommen egal, ob das jetzt wirklich so gut ist oder ob man es halt irgendwie nur feiert, weil es halt so eingängig ist, aber das schaffen sie schon ganz gut. Ich finde auch die schauspielerische Leistung von dem, was ich mir bislang angesehen habe, ist durchaus respektabel. Bin mal gespannt auf den weiteren, ja, wie soll ich sagen, auf die weiteren Ausfranzungen der Folgen, beziehungsweise der Serie, beziehungsweise der Storyline an sich. Aber Okay. Das ist schon ganz gut.
Okay. Hatte ich bislang
also tatsächlich. Also Stern und FAZ waren auch angetan.
Sei jetzt nichts zu, aber gut.
Ja.
Okay.
Ich werde das alleine nur wegen Frankfurt schauen. Ich habe verschiedenste Varianten gehört. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, ich habe auch noch nichts davon gesehen, werde es aber gleich mal auf die unendlich lange Liste der Dinge, die ich noch schauen will, packen.
Es hat eine spannende Genese gehabt, weil man muss sagen, weil am Anfang war es nämlich wirklich so, dass ich mehrheitlich negatives Feedback, bevor es eigentlich erschienen ist, mehrheitlich negatives Feedback gelesen habe. Jetzt, wo es offen oder verfügbar für jeden ist, dreht sich das fast ein bisschen ins Positive, wo ich jetzt auch schon öfter gelesen habe, ja, nee, doch, ist ganz gut und so weiter und so fort.
Okay.
Mal gucken, was ihr sagt. Ich bin da auch total schmerzfrei, wenn ihr sagt, das ist nix, dann ist es halt nix. Ist für mich auch okay, aber dafür, dass es eine deutsche Serie ist, die Frankfurt thematisiert und auch, ich meine, ganz ehrlich, ne, jetzt, ich weiß, ihr seid alle so Tatort-Fanboys und so und Fangirls, ist auch vollkommen legitim, aber beim Tatort passiert auch echt schon viel, viel Scheiße manchmal und da sind auch nicht alle Storys so richtig geil. Insofern bin ich mal froh, dass auch mal ein anderes Bild von Frankfurt gezeigt wird. Aber gut.
Ja, sehr schön. Dann, wer noch Platz hat auf seiner Netflix-Watchlist, kann sich das da mal hinzufügen. Ich hätte tatsächlich mal wieder ein Buch. Ich habe noch nicht viel davon gelesen. Ich bin erst so mit den ersten zwei Kapiteln durch. Und zwar Football Leagues 2.
Ja, habe ich auch gerade mittendrin. Wo bist du? Ich bin bei der Ronaldo gerade.
Ich bin noch ziemlich am Anfang. Ich stecke gerade so Ende, erstes Kapitel.
Ah, okay. Dann bin ich mal ein bisschen weiter.
Jetzt vorgestern erst angefangen zu lesen, ist aber, ja, die logische Fortführung dieser ganzen Story und, ja, ist bislang, würde ich sagen, genauso gut geschrieben wie das erste und jeder, der sich mit dem Thema auch nur annähernd irgendwie beschäftigen will, wird an dieser Lektüre nicht dran vorbeikommen.
Wobei man hier ja natürlich auch festhalten muss, dass für ihn, also für einen der Autoren, also jetzt hier Raffanelli.
Raphael
Busch. Ja, das momentan ja nicht so ganz so gut läuft, ne? Wisst ihr auch nicht, was ich meine?
Das mit diesem, dass ihm angeblich sein Handy in die Pfütze gefallen ist oder irgendwas.
Was? Nee, das ist auch eine interessante Story. Nee, das habe ich jetzt nicht gemeint, aber das kannst du mir gleich näher erläutern. Ich meinte eigentlich, dass eine Story von ihm, die 2014 oder ich glaube ein bisschen später veröffentlicht
wurde. Ja, das meinte ich aber. Im Zuge dessen wollten die Chats kontrollieren und sagte er, ich habe Screenshots gemacht, aber mein Handy ist in die Pfütze gefallen. Also,
ach so.
Okay. Es sollte Teil der Verifizierung seiner Story sein und er konnte es aber nicht liefern, weil angeblich sein Handy in die Pfütze gefallen ist. Also
oh, wow, okay.
Merkwürdige Erklärung dafür, aber ich glaube, dass die Story ihm tatsächlich gerade um die Ohren fliegt. Ich finde es so ein bisschen schwierig zu sagen, ja okay, wie soll man sagen, dieses Buch wird ja tatsächlich sehr, sehr kritisch gesehen, auch von anderen Journalisten, die dann sagen, ja, es ist doch klar, dass der ein Hacker ist und so ein Kram. Ich habe da auch echt noch keine abschließende Meinung zu. Ich finde trotzdem das Buch spannend. Also von daher, ich lese es auf jeden Fall trotzdem.
Ja.
Ich habe es auch zu Hause. Ja.
Das ist schon sehr, sehr, sehr Ja, es ist auf jeden Fall so geschrieben, dass du es nicht weglegen willst. Also unabhängig davon, ob man da jetzt sagen kann, okay, was stimmt und was nicht und wie hätten die mit diesen Daten umgehen sollen, blablabla. Muss man sagen, es ist halt trotzdem einfach spannend. Also ich lese es auf jeden Fall, ich finde es auch echt gut geschrieben. Und ja, das Ding ist, diese, was Marvin angesprochen hat, da kommen schon merkwürdige Sachen raus. Auch die Erklärung, warum das nicht kontrolliert wurde, ist ein bisschen strange. Ich warte aber trotzdem, glaube ich, ab, bis er sich selber äußert. Also mal gucken einfach, weil er hat sich ja jetzt öffentlich noch gar nicht geäußert. Der Spiegel hat jetzt gesagt, es gibt Zweifel an der Story. Aber ich finde trotzdem, dass man da ein bisschen abwarten sollte, was er dann sagt. Und ja, keine Ahnung.
Ja, schwierig. Und Fakt ist ja auch, dass er auch viele gute und auch wasserdichte Stories ja auch schon gemacht hat. Es ist halt nur so, und ich meine, wenn wir das auf ein rationales Level einfach bringen, ist es ja so, auch der Spiegel ist aber gerade halt enorm unter Bedrängnis und die müssen halt sehen, dass ja, diese ganze Relotius-Kiste halt den nicht nochmal auf die Füße fällt. Deswegen ist es eigentlich doppelt so, dass jemand wie Puschmann, der ja auch ein erhöhtes Niveau bzw. erhöhte Position dort hat, doppelt aufpassen muss. Ne? Also keine Ahnung, deswegen müssen die da wahrscheinlich auch noch mehr Vorsicht walten lassen. Bin gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe, dass er sich irgendwie vielleicht auch erklären kann. Weil er sollte ja, glaube ich, auch ein Teil oder vielleicht sogar Leiter des Investigativteams dort werden. Das hat sich jetzt, glaube ich, nicht bestätigt. Also wie gesagt, ich hoffe, dass das sich positiv auflöst, denn die Stories, die ja auch schon wasserdicht waren, die auch mehrfach bestätigt wurden, die wir ja schon kennen, rund um Football Leagues, die waren ja auch schon spannend genug und haben uns ja doch das Ganze ein wenig näher gebracht, auch wenn nicht alles positiv war.
Ja, das ist richtig. Ja, also von daher, wer neben der Netflix-Serie und vielleicht irgendwie dem Zocken auf der Konsole noch Zeit für ein Buch hat, dem sei das Buch auf jeden Fall empfohlen, weil es auf jeden Fall spannend ist und auch das ein oder andere dann da wieder zeigt. Habt ihr noch weitere Empfehlungen?
Naja gut, ich Empfehlung für, wenn es die zweite Staffel Skylines gibt, dass da Basti endlich mal teilnimmt, weil bislang kann ich dir so eine Folge oder so eine Serie nur bedingt ernst nehmen, wenn es um Frankfurt geht. So ein kleiner Tipp.
Falls Basti dann da neben den ganzen Podcast und sonstigen Sachen überhaupt noch Zeit hat.
Dafür würde ich mir Zeit nehmen, René.
Können wir sich freiräumen.
Gut zu wissen.
Naja.
Habt ihr noch weitere Empfehlungen?
Die neue Elf Freunde ist draußen, die habe ich jetzt auf dem Rückflug aus von Berlin gelesen. Rückflug, shame on me. Die heißt, der Titel der Geschichte ist unkaputtbar, da geht es halt hier um Aachen, Lautern, 1860 München. Mhm. Lustigerweise hatte ich mich das in einer der letzten 93 Folgen so gefragt, wie es Fans eigentlich von solchen Vereinen geht. So. Also so, weil ich meine, wir haben mit Eintracht auch viel mitgemacht, aber dieser Komplettabsturz, den gab es ja bei uns nicht. So wie bei anderen Vereinen. Wie das für Fans sein muss, weil du gewöhnst dich ja, weiß nicht, du bist ja manchmal in der Bundesliga und dann, lustigerweise hat Elf Freunde dann tatsächlich irgendwie diese Titelgeschichte jetzt rausgebracht, wo halt Fans beschrieben werden, wie das halt für die ist, die dann wirklich schon in den Erfolgszeiten dabei waren und diesen kompletten Abschluss miterleben. So eine Mischung aus Trotz und Verzweiflung und trotzdem Loyalität gegenüber dem Verein und dass dann die Zusammenhalt unter den Fans fast schon größer ist als der Verein selber und so weiter, das ist ganz interessant geschrieben. Ja, Freunde kann man eigentlich immer empfehlen.
Ja. Finde ich. Ist korrekt.
Meine Meinung. Naja. Gut, jetzt melde ich diesen scheiß Dialekt loswerden müssen, den ich mir jetzt hier übers Wochenende eingeeignet habe. Und freue mich, dass Marvin und ich uns übermorgen schon sehen.
Oh ja, ich habe auch Bock drauf. 06, 06, 9. Lass uns Leute.
Dann würde ich sagen, machen wir dann auch den Sack hier zu. Wenn Basti, du wissen willst, wie der Portugiese so an sich spricht, dann kannst du Enzo nochmal fragen. Ich habe gehört, der kennt sich da bestens aus. Wir werden in der nächsten Woche wahrscheinlich ein bisschen später tatsächlich hier erst wieder senden. Was jetzt aber auch durch die Länderspielpause uns ganz entgegenkommt, wir da so ein bisschen Zeit hinten raus haben, also von daher nächste Woche könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, werden wir nicht am Dienstag aufnehmen und somit auch nicht am Mittwoch eine Folge veröffentlichen, sondern wahrscheinlich eher so Richtung Ende der Woche. Bis dahin haben wir dann aber auch uns alle von den anstrengenden Spielen erholt. Ihr beide hauptsächlich dann von den vielen Reisestrapazen über Luxemburg, das Rheinland, Portugal, Amsterdam, Oberhausen, whatever. Von daher ist es, glaube ich, für uns alle ganz gut, wenn wir da eine kleine Pause haben. Wir wünschen allen denen, die ebenfalls jetzt sich die nächsten Tage auf den Weg nach Portugal machen. Eine schöne Reise. Ein wunderschönes Fußballspiel. Bringt Punkte mit. Allen viel Spaß im Spiel gegen Bremen. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche. Was? Warum lacht ihr?
Ich glaube, Basti und ich hatten in irgendeinem der letzten, ich weiß nicht, wann wir das gesagt haben oder ob wir es persönlich gesagt haben. Oder
nein, das haben wir persönlich, als wir im Yachtclub bei Schantl waren, haben wir uns über triviale Sprüche aufgeregt, wie hier bringt 3 Punkte mit, wo du einfach sagen willst, ich kann da nichts machen.
Warum nicht?
Ja, weil ich spiele.
Ach, du bist auch krank. Naja, es geht gerade rum. Ja.
Danke!
Ach so, na dann ist es ja nicht so schlimm.
Ja, genau. Sorry. Ich kann hier noch 3 Punkte mitbringen. Naja.
Naja, so.
Gut.
Dann sage ich jetzt nichts mehr, dann drücke ich jetzt einfach auf den Knopf und jetzt kommt das Auto. Tschö.
Ciao.